Drei Aktien. Alle drei schon länger in unseren Depots, naja, fast zumindest. Und bei allen dreien gehen mein Gast Jonathan Neuscheler und ich auch der Buffett-Frage nach. Sind das Aktien von großartigen Unternehmen zu aktuell fairen Preisen? Also, great companies at a fair price. Wir tun das bei Sixt, bei Froster und beim British American Tobacco. Und dabei suchen wir nicht nur nach fairen Preisen, sondern geben euch aus unserer Perspektive auch die Kursniveaus für günstige oder sogar billige Bewertungen mit auf den Weg. Außerdem schauen wir natürlich auch ein ordentliches Stück tiefer in den Maschinenraum und geben euch damit ein umfassendes Bild zu Chancen und Risiken. Weil aber auch unsere Einschätzungen nicht frei von Risiken sind, starten wir wie immer mit Christian Birrell. Der Chief Economist von Scalable Capital hat da nämlich vollkommen überraschend ein paar Risikohinweise. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und es ist wirklich nicht so, dass mein Gast oder ich etwas gegen Deutschland hätten. Trotzdem halten wir uns beide im Moment nicht dort auf, obwohl wir heute in der Ausgabe von Echtgeld TV zwei deutsche Aktien haben und eine ausländische. Wir reden über Sixt, wir reden über Froster, wir reden über British American Tobacco und ich rede mit Jonathan Neuscheler. Hallo Jonathan.
Hallo Tobias, hallo auch an alle Zuschauer und vielen Dank, dass ich mal wieder zu Gast sein darf. Freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Und du bist immer noch in Spanien, hältst dich dort immer noch auf und unterstützt, sagen wir mal, innerfamiliär einfach den Auslandsaufenthalt deiner Partnerin.
Das ist richtig, genau.
Prima. Und es geht euch da auch weiterhin sehr gut. Klima kannst du genießen und die Zeit dort auch. Und hast trotzdem genug Zeit, auch dich mit deinen Themen bei Abilitato zu beschäftigen.
Ja, dafür habe ich sehr viel Zeit. Die Freunde oder Familie fragen mich immer, wie oft bist du im Meer, wie oft sitzt du unten in der Bar? Und ich muss sagen, da blicke ich zwar immer herunter von dem Balkon, aber die meiste Zeit sitze ich dann doch vor meinem Laptop, weil es ist jetzt auch in Spanien noch nicht so, dass irgendwie richtig Hochsommer ist. Ich genieße das dann zwar, meine Runde joggen zu gehen in der Sonne oder den Ausblick zu haben. Aber eine Sache ist hier schon klasse, und zwar, ich bin den ersten Winter ohne eine große Erkältungswelle durchgekommen. Und deswegen, das Klima tut mir hier gut und mir geht es hier gut und ich bin hier fleißig am Recherchieren.
Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass wir beispielsweise in München verabredet sind und ich bin in einer Situation, damit kommen wir zum ersten Unternehmen, dass ich irgendwie zu dir kommen muss, Jonathan, ob nun in München oder in Spanien. In der Regel werde ich das wahrscheinlich mit der Bahn machen, aber manchmal muss ich bestimmte Strecken ja auch mit einem Auto zurücklegen und da bietet sich natürlich das Unternehmen an, über das wir jetzt reden. Sixt ist die Aktie. Da gab es im vergangenen Monat ein Update, wo du dich mal wieder mit dem Unternehmen beschäftigt hast und da steigen wir direkt ein und gehen auch direkt darauf ein, was ist und wie ist die aktuelle Situation bei Sixt aus deiner Perspektive?
Ja, also ich bin jetzt seit einiger Zeit hier investiert, bisher wahrscheinlich plus minus null. Es gibt zwar immer sehr attraktive Dividenden, aber der Kurs, der zeigt jetzt doch schon seit einiger Zeit seitwärts. Wenn wir die Kursentwicklung verlassen und uns die Firma operativ betrachten, dann ist Sixt weiterhin sehr wachstumsstark und auch weiterhin sehr profitabel. Und was jetzt hier also in den letzten Jahren passiert ist, dass sich die Bewertung oder das Bewertungsniveau eben immer weiter verringert hat. So, und jetzt ist dann natürlich die große Frage, die hast du auch schon vorhin kurz gestellt im Vorgespräch, Tobi. Warum ist das so? Na, warum ist Sixt so günstig? Denn es hängt jetzt noch davon ab, blicken wir auf die Vorzugsaktie oder auf die Stammaktie. Ich habe die Vorzugsaktien im Depot, die sind noch etwas preiswerter. Aber das Grundproblem ist, dass die Firma aus einer Phase der Übergewinne kommt. Na, wir hatten ja nach Corona die Wiedereröffnung, jeder wollte verreisen. Da war eine hohe Pricing Power vorhanden oder Übergewinne aus dem Verkauf von den Fahrzeugen, die ausgeflottet werden, weil die dann einen höheren Restwert als angenommen hatten. Und das hat die Aktie sehr weit nach oben getrieben. Und daraufhin folgte dann aber das Gegenteil, also eine Phase der Untergewinne, vor allen Dingen noch im Jahr 2024, weil dann aus den Restwerten, die über dem Plan waren, wurden plötzlich Restwerte, die unter dem Plan gewesen sind. Und das hat quasi den eigentlich so schönen Gewinn im Kerngeschäft etwas reduziert. Und jetzt im abgelaufenen Jahr sind wir zum ersten Mal wieder in ein relativ normales Fahrwasser gekommen. Aber das Problem ist, dass die Firma im Jahresanfang noch mehr versprochen hatte und dann so im ganzen Jahresverlauf über etwas zurückrudern musste. Und unterm Strich sind jetzt trotzdem knapp 10% währungsbereinigtes Umsatzwachstum zustande gekommen im Jahr 2025 und etwa 20% Steigerung bei Ertragskraft, ganz egal ob Vorsteuergewinn, Gewinn je Aktie oder Dividende. Also es geht aufwärts wieder, aber die Firma hatte eben ursprünglich noch einen Tick mehr versprochen. Und dieses schrittweise Absenken der Erwartungen und der Ergebnisse, das hat halt zuletzt wieder auf dem Kurs gelastet.
Was mir in den letzten Jahren bei Sixtia vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass sie neben dem klassischen Mietwagengeschäft, wo man Autos für 1 bis 14 Tage anmietet, auch noch etwas hinzugenommen haben, wo man nämlich Mieten verlängern kann auf mehrere Monate, also ein Auto-Abo-Geschäft aufgebaut hat und zusätzlich eben auch noch diese Multifunktions-, diese Multimobilitäts-App ist, wo ich in Berlin also beispielsweise Autos auch unterhalb eines Tages von Sixt anmieten kann oder mich in einer anderen Form transportieren lassen kann. Wie läuft's in diesen Bereichen? Gibt's da in irgendeiner Form Highlights oder Lowlights, die du wahrgenommen hast?
Ja, wir haben jetzt hier das erste Familienunternehmen, über das wir sprechen. Es kommt später noch ein zweites, da wird es nicht besser, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und die mauern natürlich gerne ein bisschen mit Informationen. Das ist dann immer offiziell, um das Geschäftsmodell vor Wettbewerbern zu schützen, die bei Nahversammlungen ja auch zuhören könnten. Aber de facto ist es so, dass hier keine harten Zahlen herausgegeben werden. Ich habe letztes Jahr die Hauptversammlung besucht von Sixt und mich dazu erkundigt. Und da wird immer gesagt, man kommt voran und da gibt's Kunden. Das ist ja auch offensichtlich so. Aber wie hoch jetzt genau der Umsatzanteil oder der Anteil der Flotte, die in diesem Auto-Abo ist, das wird gar nicht veröffentlicht oder bekannt gegeben. Meine Meinung ist, dass das relativ sich wieder abgeschwächt hat, ja, dass sie da zwar immer probieren und mal links, rechts schauen und Experimente fahren. Es wurde auf der Hauptversammlung noch gesagt, dass diese ergänzenden Mobilitätsangebote, zum Beispiel auch dein Uber oder dein Lyft, Miettaxi sozusagen, dass das vor allen Dingen von Geschäftskunden geschätzt wird, weil die über Sixt zentral die gesamten Fahrtkosten abrechnen. Na, dann musst du nicht nochmal irgendwelche Belege sortieren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass hier die ganz großen Gewinnbeiträge entstehen in diesem Geschäft.
Okay. Also als jemand, der FreeNow beispielsweise regelmäßig nutzt, kann ich nur sagen, also genau dieses Rechnungsthema ist etwas, was ich hochgradig schätze, auch gegenüber einer Uber-App, wo das ganze Thema Rechnung ungleich komplizierter ist, weil ich mich da nochmal separat anmelden muss und das eben nicht gleich zugeschickt bekomme. Und bei Bolt, ist so ein bisschen so dieses Zwischenelement, aber dafür sind die Autos meistens in einem Zustand, wo man sich denkt, naja, also so schlecht kriege ich das nur unter großen Anstrengungen noch mit meinem eigenen Auto hin. Bleiben wir bei dem Unternehmen hier. Eine Geschichte, die bei Sixt schon Relevanz hat, ist das Thema internationale Expansion. Da ist ja vor allen Dingen ein Segment besonders wichtig, nämlich die USA, wo man in den letzten Jahren an seiner Position gut gearbeitet hat. Wie sieht es da aus?
Genau, weil es gibt ja viele zyklische Unternehmen, wobei bei Sixt geht das noch, denn wenn sich die Nachfrage abschwächt, dann können sie die Flotte verkleinern. Nach 6 oder 12 Monaten sind sie dann auch bei einer geringeren Nachfrage wieder deutlich im Gewinn. Also das wäre kein Problem. Aber was halt Sixt schon besonders macht, ist nicht nur das Auf und Ab und Auf und Ab, sondern dass es strukturell einen Wachstumstrend gibt. Den schätze ich auf etwa 8-10% pro Jahr. Und wenn du jetzt noch die Dividende dazu addierst, dann ist es halt von dem Wertsteigerungspotenzial für die Aktionäre klar im zweistelligen Bereich und über einem Index, oder? Und deswegen bin ich hier investiert. Und dieses Wachstum speist sich nicht mehr so sehr, wie du gesagt hast, lieber Tobi, aus Deutschland, wo sie schon fast 40% Marktanteil haben, wo die Firma darunter leidet, dass das BIP nicht mehr von der Stelle kommt. Letztes Jahr hat sich das Europageschäft sehr gut entwickelt. Da haben sie knapp 20% Marktanteil, da sind sie zweistellig gewachsen. Und die mittel- und langfristig große Wachstumsperspektive oder Lokomotive oder wie auch immer man sagen mag, die kommt aus Nordamerika, denn die Firma hat vor etwa 10 Jahren begonnen, in dieses Geschäft aufzubauen. Und zwar nicht wie die ganzen Konkurrenten durch Übernahmen, Zusammenschlüsse etc., sondern wieder organisch mit der wirklich Eröffnung der ersten Mietstation. Und das hat natürlich viele Vorteile, weil dadurch hast du kein Riesenproblem in der Unternehmenssteuerung mit ganz vielen verschiedenen Software-Systemen und kannst das dann wirklich aus eigener Kraft aufbauen. Und das ist dann noch profitabel geworden. Und in Amerika liegt der Marktanteil erst bei 3-4%, also noch total niedrig. Wenn wir aber überlegen, was das für die Umsätze von Sixt bedeutet, kann man so ganz vereinfacht sagen, wir haben schon ein Drittel Deutschland, ein Drittel Europa, ein Drittel USA. Und da hört ihr heraus, der US-Autovermietungsmarkt ist einfach viel, viel größer als das deutsche oder europäische Geschäft. Und deshalb ist das eigentlich so spannend, weil wir haben ja auf Jahre hinaus ein sehr, sehr starkes Expansionspotenzial. Natürlich muss man das dann auch erreichen und man muss da profitabel arbeiten, wenn man wächst. Aktuell ist die Profitabilität in Amerika noch geringer als in Europa. Das ist also ein Problem. Aber sie verlieren auch kein Geld. Und jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, lieber Tobi, ist der Kurs vom Konkurrenten Avis, der hat sich verdoppelt oder verdreifacht innerhalb weniger Tage. Das heißt, die Aussichten, die hellen sich stark auf. Und woran liegt das? Weil in Deutschland und Europa, wir sind ja so von der Kultur immer, wir wollen die Risiken minimieren. Und da schließt Sixt Verträge ab mit den Herstellern, dass Audi, BMW oder Mercedes die Fahrzeuge zu einem garantierten Preis zurückkaufen müssen. Das sind sogenannte Non-Risk-Fahrzeuge. Ja, in Amerika ist das nicht der Fall. Da atmet ja alles freier und da geht Sixt sozusagen in das Risiko. Sie kaufen die Fahrzeuge ein, viele Zehntausende, und dann müssen sie die nach dem Ende der Nutzungsdauer, bei Sixt typischerweise ein Jahr, müssen sie die verkaufen. Dann haben sie natürlich eine Annahme, was für einen Verkaufspreis sie dafür bekommen. Und jetzt durch diese ganzen aktuellen Kostensteigerungen, Preissteigerungen, den nächsten Inflationsschub, den wir sehen, gibt es Indikatoren, dass die US-Gebrauchtwagenpreise stark anziehen könnten. Und das hat Avis nach oben getrieben und das würde bei Sixt, weil in Amerika haben sie auch diese Risk-Fahrzeuge, wo sie das Restwertrisiko übernehmen, würde das natürlich möglicherweise auch eine Gewinnbeschleunigung ermöglichen.
Aber es ist neben Europcar und neben Hertz einer von drei Wettbewerbern, die im Grunde genommen immer so ein bisschen, naja, sagen wir mal, nervig da im Wege stehen, weil, also wenn wir jetzt mal bei Europcar anfangen, im Besitz von Volkswagen dann auch jedes Jahr mit einem dreistelligen Millionenbetrag zu unterstützen, was sich ja deswegen auch nochmal dramatisch liest, weil Sixt ja nicht unterstützt werden muss, sondern sich eigenfinanziert und dann auch was an die Dividenden, an die Aktionäre ausschüttet. Bei Europcar ist es eben so, dass der Aktionär regelmäßig was reinpackt, also ein bisschen anderes Modell. Aber wie siehst du diese Konkurrenzsituation bei den, nennen wir es mal jetzt, großen vier?
Ja, also ich finde, was Sixt erzielt, ist enorm beachtlich. Na, denn die Ergebnisse im aktuell extrem herausfordernden Umfeld können sich immer noch sehen lassen. Also wir sind bei einer klar zweistelligen Eigenkapitalrendite. Damit sind die Kapitalkosten gedeckt und es werden echte Werte für die Aktionäre geschaffen. Und das, obwohl alle großen Konkurrenten, das ist ja so ein Oligopol geworden, da gibt es weltweit nur noch 4 oder 5 große, das ist eben Avis, das ist Europcar, schon angesprochen, in Europa der Hauptkonkurrent, dann gibt es noch Hertz aus den USA. Und wenn man sich diese drei großen Wettbewerber anschaut, es gibt noch Enterprise, die sind im Familienbesitz, die hätte Buffett auch mal gerne gekauft, kommt aber nicht ran. Ja? Also Enterprise, super profitabel, Familienbesitz, und dann gibt es diese drei anderen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und das sind quasi so, ich will schon fast sagen, Zombie-Firmen, oder? Weil da schaust du die Bilanz an, da ist kein Eigenkapital oder negatives Eigenkapital vorhanden. Dann schaust du die Gewinn- und Verlustrechnung an. Das sieht auch fürchterlich aus mit Verlusten, die sich da auftürmen. Und warum sind die noch am Leben? Weil Avis oder gerade auch Hertz, die sind ja immer wieder in der Insolvenz. Ja? Aber dann geht das einfach auf die Fremdkapitalgeber über und dann wird die Firma wieder weitergeführt. Und der europäische Konkurrent Europcar, der hat irgendwann mal Volkswagen zugeschlagen und die müssen jetzt tatsächlich immer wieder die Kassen mit vielen hunderten Millionen auffüllen. Und da stellt sich halt die Frage, wie performt Sixt erst in einigen Jahren, wenn einer dieser Wettbewerber sich mal wirklich verkleinern muss oder sich zusammenschließt oder den Betrieb einstellt? Weil dann ist ja viel mehr Potenzial vorhanden, wenn auch die Wettbewerber wieder stärker auf ihre Preise achten müssen. Aktuell findet ja immer ein Dumping statt. Und immerhin eine positive Entwicklung, das ist ja gefragt, auch nach aktuellen Updates, Tobi, gibt es. Und zwar gab es einen sehr wachstumshungrigen Konkurrenten in Deutschland, Starcar, 500 Millionen Umsatz. Und der ist in die Insolvenz gerutscht letztes Jahr. Und da hat jetzt 6. März Medienberichten zufolge, also Manager-Magazin, ich glaube, das können wir durchgehen lassen, die Markenrechte erworben. So, und das wird natürlich spannend, was sie jetzt damit planen. Also keine Autos, keine Standorte, keine Mitarbeiter, sondern die Markenrechte, die Social-Media-Follower, wahrscheinlich die E-Mail- oder Kundenliste. Ob sie jetzt vielleicht dann in Europa da auch reagieren, indem sie dann eine Zwei-Marken-Strategie verfolgen. Ja, dann kannst du in Buchungsplattformen auch mal den einen oder anderen niedrigeren Preis anbieten und das Ganze aber trotzdem über deine Station abwickeln. Also das könnte ich mir hier vorstellen.
mit Blick auf den Chart vom Unternehmen kann man zumindest auch an dieser Form hier erkennen, dass ich da aber offenbar seit letztem Monat was gemacht habe. Also für mich wäre es wesentlich interessanter eigentlich und möglicherweise auch profitabler gewesen, wenn wir in meinem Urlaub diese Sendung schon früher aufgenommen hätten, wenn ich früher auf dich zugekommen wäre. Weil in den letzten Wochen war es ja nun so, dass die Aktie von einem Tiefpunkt, so im Bereich 20.03., knapp über 50 Euro auf jetzt knapp über 60 Euro gestiegen. Also was ist in dem Bereich so passiert? Hat da dieses Update des Unternehmens so eingeschlagen?
Das sind ja bisher Medienberichte. Die Firma hat sich nicht, oder ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, die hat gar nicht darüber kommuniziert, über diesen Erwerb der Markenrechte, weil wenn das vielleicht 1 Million gekostet hat, ist das erstmal nicht ad hoc pflichtig. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Aktie des Konkurrenten Aves sich wirklich vervielfacht hat innerhalb weniger Tage, weil eben diese Überlegung aufkommt, US-Gebrauchtwagenpreise steigen, also kannst du die Fahrzeuge, die ausgeflottet werden, mit ein paar tausend Dollar mehr verkaufen, als du angenommen hast. Und das führt zu Übergewinn. Das wäre also operatives Momentum. Es gibt auch noch die Geschichte, dass wir zwei sehr große Insiderkäufe gesehen haben bei der Sixt-Vorzugsaktie. Einmal die Familie Sixt, die hat für 50 Millionen Euro zugeschlagen vor wenigen Tagen und damit einen wohl, wie ich gehört habe, einen aktiven Fonds herausgekauft, der Abgabedruck hatte. Und dann gab es jetzt noch von einem Mitglied des Aufsichtsrats eine weitere Transaktion über knapp 1 Million Euro. Das heißt, so schlecht können die Aussichten nicht sein, wenn da so viel Geld, in Summe jetzt 51 Millionen Euro, innerhalb kurzer Zeit von den Insidern investiert werden.
Wenn du so raufguckst, was ist für dieses Jahr bei dem Unternehmen an Gewinn pro Aktie zu erwarten, sowohl in diesem Jahr als auch vielleicht im nächsten Jahr, wenn du zumindest eine gewisse Wachstumserwartung dann ansetzt?
Ja, also wenn du mir sagst, wo der Ölpreis notiert und welche Auswirkungen dieser Iran-Krieg auf die weltweite Wirtschaftsentwicklung haben, dann kann ich dir das näherungsweise beantworten, habe ich aber derzeit keine Ahnung. Das heißt, für mich ist das der komplette Blackbox, ob jetzt diese positiven Sondereffekte überwiegen, weil Gebrauchtwagenpreise steigen, oder ob dann am Ende des Tages doch Nachfrage zerstört wird, weil in der wichtigen Sommersaison vielleicht Kerosin knapp wird und einige Urlauber gar nicht mehr nach Südeuropa kommen. Das ist ja auch denkbar, theoretisch. Oder ob die dann sogar wieder in Berlin an den Schalter gehen und dann mit dem Sixt-Auto runterfahren selber. Who knows? Also hier ist eine ganz große Bandbreite möglich, deswegen da lasse ich mich nicht auf eine Prognose ein. Was ich aber machen möchte, ist meine Annahme eines durchschnittlichen Geschäftsjahres mit dir teilen. Und dann, also wenn wir jetzt keine so ganz krassen Verzerrungen spüren würden, und da glaube ich, dass Sixt durchaus mittlerweile bei über 7 Euro Gewinn je Aktie angekommen ist in einem normalen Jahr. In diese Richtung liest sich auch die Prognose, die noch veröffentlicht wurde, nochmals im hohen einstelligen Prozentbereich zu wachsen, an der Gewinnmarge etwas zuzulegen, und damit sollten wir also in etwa um die 7 Euro, vielleicht werden sogar 7,50 Euro in diese Richtung kommen. Wie gesagt, wenn jetzt keine ganz extremen weltwirtschaftlichen Dinge passieren durch den Iran-Krieg, dann wäre das so meine Erwartung, und dann kommen wir bei den Vorzügen eben weiterhin auf ein KGV von 8 und fast noch interessanter hier, normalerweise immer total unbedeutend, der Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, weil hier haben wir wirklich werthaltiges Eigenkapital. Ja, hier ist kein Goodwill vorhanden, weil die haben das größtenteils selbst aufgebaut, die Marke. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja gebunden in Mietfahrzeugen, in dieser Flotte, aber da haben sie ja für über 80% der Fahrzeuge eine Rückkaufgarantie durch die Hersteller. So. Und deswegen würde ich sagen, dieses Eigenkapital ist wirklich werthaltig. Und wenn man einen ganz langfristigen Chart aufmacht, sieht man, dass die Vorzugsaktie immer zwischen einfachen Buchwert und dreifachen Buchwert pendelt. Und aktuell sind wir eben relativ nah dran an dem einfachen Buchwert. Und deswegen für mich ein Zykliker, der sich derzeit, was die Bewertung angeht, zumindest in einem zyklischen Tief befindet. Ich habe keine Ahnung, ob dieses bisschen Kursmomentum, was wir jetzt gesehen haben, ob das jetzt eine Rallye auslösen wird oder ob das erstmal weiter durch die Gegend gurkt, aber dann kriegen wir immerhin 5-6% Dividendenrendite, das ist ja auch nicht so schlecht. Und für mich ist es eher ein Thema, hier möchte ich auf dem Beifahrersitz oder auf der Rücksitzbank der Familie Sixt Platz nehmen, denn ich glaube einfach, dass diese Expansionsstrategie jährlich um 8 oder 9 oder 10% zu wachsen, gleichzeitig sehr profitabel zu arbeiten, obwohl die Konkurrenz noch so zombie-mäßig ist aktuell. Ich glaube, dass das die Ertragskraft und auch den Wert und dann auch die künftige Dividendenhöhe perspektivisch, wenn wir mal 5 Jahre nach vorne denken, sehr weit nach vorne katapultieren wird. Und dann, klar, kann es sein, dass die Aktie immer noch zum 8er KGV gehandelt wird. Aber vielleicht wird sie auch mal wieder entdeckt als cooler Mobilitätsplay. Dann haben wir einen 12 oder einen 15er KGV. Und wenn du das dann alles zusammenrechnest, ergibt sich halt schon sehr großes Potenzial. Aber man muss hier diese Volatilität aushalten können. Und es ist ja auch noch so ein anderes Risiko, was immer über der Firma kreist, zumindest unter vielen Privatanlegern. Und zwar, was ist, wenn sich jetzt Uber und autonome Fahren Anbieter komplett durchsetzen und sozusagen diesen Markt verdrängen oder auflösen. Ja? Und das lastet, glaube ich, halt auch immer wieder ein bisschen auf der Aktie. Ich habe deshalb keine Sorgen, aber man sollte es mal gehört haben, weil wir wollen auch über die Risiken sprechen.
Das können wir gerne tun. Die Frage, die sich da aber in der Tat stellt, ist, was kann denn da, also was ist denn da das Risiko? Weil Autos müssen ja trotzdem angemietet werden und das jetzt eine Uber beispielsweise für lange Fahrten dann auf einmal zum Einsatz kommt. Also das spielt in den Modellen bisher jetzt überhaupt noch keine Rolle, zumal ja dann auch einige andere Sachen bezweifelt werden müssen und es im Moment ja auch nicht so ist, dass diese autonomen Fahrten im Besonderen, also im Moment besonders durch Preiswürdigkeit auffallen, entgegen meiner eigenen Erwartung. Und die sind im Moment immer noch relativ teuer. Aber was sind noch an Risiken aus deiner Sicht da?
Genau, also grundsätzlich einfach die Konjunktur, wie sich der Tourismus entwickelt. Na, das ist jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich vor allen Dingen eine Preis- und Verfügbarkeitsfrage, was das Kerosin angeht, das Zinsniveau und generell auch, wie sich diese Gebrauchtwagenpreise nach oben oder unten entwickeln. Das Wettbewerbsverhalten inklusive der möglichen neuen Wettbewerber, das sind halt hier so zusammengefasst die Risiken. Ich bin der Meinung, existenzbedrohend ist keines davon, weil wir haben eine im Branchenvergleich unglaublich tolle Eigenkapitalquote von über 30%. Jetzt denken viele, das ist ja nicht so hoch, absolut gesehen, der Wert. Aber man muss das ja sehen, das ist quasi ein Finanzierungsgeschäftsmodell, das viele Gemeinsamkeiten mit einer Bank oder so hat. Ja, mit dem Unterschied, dass hier dieses Eigenkapital ja durch echte Fahrzeuge abgesichert ist und Rückkaufgarantien, dass man das Geschäft nach oben oder unten skalieren kann, je nach Nachfrage. Dass halt diese Eigenkapitalquote, wie gesagt, Wettbewerber teilweise unter 0%, dass die dann schon sehr, sehr üppig ist und im Branchenvergleich absolut führend oder dominierend. Und deswegen, ich glaube, diese ganzen Aufs und Abs, die es in diesem Geschäftsmodell immer gibt, die stellen nie eine Existenzgefahr dar, aber sie führen natürlich dazu, dass der Kurs nach oben oder unten reagiert. Und noch ein Satz zu diesen autonomen Autos, das ist zugleich auch eine riesige Chance. Über letztes Jahr auf der Hauptversammlung, da habe ich mich erkundigt, da habe ich gefragt, wie schaut's aus? Verliert ihr da einfach? Ihr seid doch als angriffslustige Familie bekannt, die gewinnen will im Wettbewerb. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sprechen auch mit allen relevanten Anbietern, weil aktuell ist es eben so, dass eine Waymo, also die Alphabet-Tochter, die Fahrzeuge noch selbst betreibt. Aber jetzt stell dir mal vor, das soll mal skaliert werden auf 50.000 oder 100.000 Autos eines Tages. Ich glaube, da vergehen noch ein paar Jahre, aber dann werden die doch das nicht als ihr Kerngeschäft erklären, die Flotte zu managen, Reparaturen zu machen, Instandhaltungen, Wartungen, wenn es Kundenbeschwerden gibt, diese Themen einzugehen, die Hygiene und Sauberkeit. Und genau dort hat doch Sixt die Stärke. Es gibt eine Flotte von 400.000 Autos. Sie haben die Kompetenz, wie man das effizient und mit einem hohen Standard betreibt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es eines Tages mit einem dieser Anbieter auch eine Kooperation gibt. Und dann wird vielleicht aus Sicht des Kapitalmarkts, aus diesem Risiko, plötzlich eine Chance, und wir sehen eine Neubewertung. Aber das ist jetzt halt so ein bisschen Philosophie. Aber aktuell gibt es keine konkreten Meldungen oder Zusammenarbeit hier.
Dann lass uns das Thema der Sixt-Aktie einfach mal abschließen, und zwar mit so einer Art Buffett-Blick. Wir haben ja, glaube ich, das ist rübergekommen, und da teilen wir, glaube ich, die Meinung, das ist hier ein wirklich großartiges, also dieses Thema Great Business, und der Preis ist eben im Moment auch auf jeden Fall attraktiv. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich so zum Schluss eine Zeile gemacht, wo ich gesagt habe, also ein okay Preis, und der ist im Grunde schon dem eingedenk, dass die Aktie eine gewisse Historie hat, auf einem recht niedrigen Multiple-Niveau zu handeln, wo ich dann beim okay Preis gesagt habe, das ist ein KGV von 12. Ja, wir müssen ja hier sehen, wir sind in der Tat du hast vorhin die Rücksitzbank genommen, also das ist quasi so die Kinderplätze, wo sich die Erwachsenen früher auch umgedreht haben und gesagt haben, Ruhe auf den billigen Plätzen. Auf denen sitzen wir nur noch mal als Vorzugsaktionäre, weil wir eben in letzter Konsequenz nichts zu sagen haben. Und ich kann nur jedem Investor da auch sagen, also die Begründung, die Stammaktie zu kaufen, wäre mir überhaupt nicht klar, weil man gegen die Mehrheit, die Familie da hat, eben ohnehin nichts machen kann. Und mit einem geringeren Kapitaleinsatz kriegt ihr eine minimal höhere Dividende, sodass eure Dividendenrendite also besser ist. Also wenn Sixt, dann aus meiner Sicht klar in die Vorzugsaktie, und da auf Multiples gerechnet eben ein okayer Preis ist 12, das würde ein Kursniveau von 84 bedeuten. Preiswert ist die Aktie eigentlich mit einem 10er KGV, weil sie in der Tat, was du eben auch gesagt hast, ein wirklich stabiles Geschäft hat, und billig ist sie bei einem 8er KGV, und da notiert sie im Moment eben etwa. Würdest du die Multiples anders sehen, und wenn ja, wo?
Also ich denke, wenn wir in die Historie blicken, dann stimme ich dir zu, so ein 12er, 13er KGV, wenn man wirklich mal 20 Jahre betrachtet, das ist durchaus immer wieder zu erreichen. Das heißt, das würde ich auch ansehen, um mich an einen fairen Wert heranzuwagen. Eine ergänzende Übung wäre eben der Blick auf den Buchwert, weil das eben auch ein sehr eigenkapitalbasiertes Geschäftsmodell ist und man sich ja immer fragt, wenn es gelingt, wie bei der Familie Sixt oder der Firma Sixt, eine 15-prozentige Verzinsung auf dieses Eigenkapital zu erreichen, dann sollte der Titel auch darüber notieren, oder? Und das Eigenkapital ist jetzt halt bei knapp 50 Euro und in der Vergangenheit hatten wir immer die Bandbreite vom 1- bis 3-fachen Eigenkapital und da könnte man sagen, Mitte wäre um die 100 oder 90 bis 100 Euro und das führt uns also zu einem ähnlichen fairen Wert heran und wie nach diesem KGV-Modell und ich blicke halt dazu immer gerne auch noch auf die, ich sag mal, operative Wertsteigerung, die ich der Firma jährlich zutraue. Und da habe ich im Kopf hier immer die Möglichkeit, man kann einfach einen ETF kaufen. Der hat in der Long Run in Amerika 10% pro Jahr eingebracht. Das ist also meine Hürde, die eine Firma überspringen muss, damit sie es überhaupt verdient hat, also einen Platz in meinem Depot verdient hat. Und wenn ich halt jetzt sehe, wir sind schon bei 5-6% Dividendenrendite, ja, dann preist quasi der Markt ein, dass die Firma nur um 5% pro Jahr wachsen muss, um insgesamt dann auf diese 10% zu kommen oder darüber zu kommen. Und die Historie zeigt halt, dass Sixt eher mit 10% pro Jahr gewachsen ist. Und wenn wir halt anschauen, dass sie in Amerika erst gestartet sind, aber schon profitabel arbeiten und Jahr für Jahr Marktanteile hinzugewinnen, ja, dann stimmt mich das eigentlich eher zuversichtlich, dass diese höheren Wachstumsraten zumindest im langfristigen Durchschnitt weiterhin erreicht werden können. Also hier ist keine Grenze zu sehen, was irgendwie die Marktsättigung oder so betrifft.
So. Vor dem Hintergrund habe ich jetzt in der Tat auch einfach gesagt, ich baue hier mal eine erste Position auf in der Aktie. Erste Position heißt, dass ich jetzt für 2.000 Euro die Order hinterlegt habe, die mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt auch schon ausgeführt worden ist, 61,50. Mit dem Preis bin ich momentan überhaupt nicht wirklich zufrieden, weil ich jetzt in den direkt steigenden Kurs reinkaufe. Aber das kann ich im Moment eben auch ehrlicherweise nicht so richtig ändern. Was ich allerdings ändern kann, ist, ich habe mir beispielsweise beim Thema eines günstigen KGVs auch noch einen Kurs von 56 ausgerechnet. Was ich hier eben machen kann, ich kann ja noch eine zweite Order platzieren. Die lege ich dann mal an einen intensiver genutzten Handelsplatz wieder, gehe wieder mal in Richtung Xetra und sage, ich kaufe hier nochmal 35 Aktien zusätzlich nach, gebe aber gleichzeitig ein Limit an, wo ich dann sage, würde ich eine zweite Tranche kaufen und schicke diese Order dann eben auch ab. Und weil ich das letztens als Fragestellung im Kommentarbereich auch hatte, also hier kurz die Position, Sixt ist jetzt investiert, die 35 Aktien sind da, mir wird auch schon angezeigt, dass noch eine Order bestehend ist. Im Moment habe ich aber eben nur ein Guthaben, ein investierbares Guthaben von insgesamt 24 Euro als Guthaben und dann eben noch 100.000 Euro als Kreditlinie, die ich jetzt im Moment durch die Order in der Theorie schon in Anspruch nehme. Und ich habe ja wegen des Themas Tagesgeld einige Fragen da auch bekommen und einige kritische Hinweise nach dem Motto, naja, aber dann ist ja mein Guthaben an der Stelle nicht mehr verzinst. Das ist richtig, deswegen transferiere ich Guthaben im Grunde genommen auch wirklich voll weg von meinem Geldkonto und packe es auf das Tagesgeldkonto rein. Das geht sehr, sehr schnell. Also von daher, in dem Moment, wo ich einen Alert auf mein Mobiltelefon bekomme, dass diese zweite Order ausgeführt ist, shifte ich in dem Moment die dafür notwendigen 2.000 Euro rüber, kann aber dann diese 2,5%, diese höhere Verzinsung gegenüber früher, dann in Anspruch nehmen. Dass ihr dann so eine Order machen könnt, hat als Basisvoraussetzung aber auch, dass ihr dieses Thema Wertpapierkredit bei euch aktiviert habt, was nicht der Aufruf sein soll, jetzt auf Kredit zu investieren oder von mir aus auch zu spekulieren, sondern nur die Voraussetzung dafür schaffen soll, dass ihr diese Order eingeben könnt, dass ihr weiterhin mit limitierten Kauforders agieren könnt. Und in dem Moment, wo so eine limitierte Kauforder dann ausgeführt wird, dann kann man eben sagen, ich gehe jetzt aufs Tagesgeld, ich transferiere von diesem Tagesgeld, wo bei mir im Moment gerade 21.000 Euro rumliegen, die transferiere ich dann rüber und sorge dafür, dass ich eben nicht ins Minus komme und dafür auf der einen Seite beim Tagesgeld 2,4% Zinsen bekomme und auf der anderen Seite beim Wertpapierkredit 3,4% Zinsen zahle. Auch wenn er sehr günstig ist, wäre das finanziell nicht besonders geschickt. Und das einfach als Hinweis,
wie man mit diesem ganzen Thema auch umgehen kann. Insbesondere, weil ich das komplett selber für mich unterschätzt habe, wie viele von euch mit sehr aktiven Limits da auch agieren, wo ich dann aber eben sage, ja, dann kann die Transaktion eben auch so stattfinden und jetzt wird das Geldkonto eben nicht mehr verzinst. Dafür haben wir alle einen deutlich attraktiveren Zins auf einem Tagesgeld. Da gibt es immer Trade-offs dazwischen und ihr werdet selber dann für euch entscheiden, ob euch das so passt oder nicht. Ich will nur sagen, es geht relativ einfach, auch dieses Thema dann zu umgehen. Und das ist beispielsweise durch die Inanspruchnahme und die Einrichtung eines Wertpapierkredits, den ihr, wenn ihr ihn nicht nutzt, ja auch nicht bezahlen müsst. Das ist nur die Möglichkeit, so das in Anspruch zu nehmen. So, das soll jetzt zu Sixt eigentlich vor allen Dingen gewesen sein und diesem Abbinder auch des Tagesgelds. Ich bin drin, billiges KGV, zweite Order ist mit im System drin, zu einem Dann-Kaufkurs von 56. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social-Media-Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. So, aber jetzt bin ich ja, Jonathan, in dieser Situation. Ich habe mich ja quasi in das Auto gesetzt, um zu dir zu fahren und bin jetzt bei dir angekommen und jetzt habe ich eine lange Autofahrt hinter mir. Ich bin also entsprechend hungrig und jetzt können wir natürlich in München oder in Spanien essen gehen, aber du hast eine gewisse Zuneigung zu einem Unternehmen, die du allerdings auch kritisch einzuordnen weißt. Und da kommen wir auf all diese Sachen, kommen wir jetzt, wenn wir über das Thema Froster sprechen, wenn wir über das Thema Tiefkühlgerichte sprechen und wenn wir vor allen Dingen auch darauf kommen, dass Froster etwas Neues hat, wo man sich Restaurantqualität quasi nach Hause bringt. Gib doch mal ein kurzes Update zu dem, was bei Froster im Moment alles los ist und wie es bei dem Unternehmen im Moment so grundsätzlich aussieht, bevor wir da auch wieder in die Chancen und Risiken reingehen und dann auch über Bewertung sprechen.
Ja, lieber Tobi, also das war ja eine schnelle Autofahrt. Die Autobahn scheint unbeschränkt gewesen zu sein von und ohne Staus und Baustellen. Du bist jetzt nach einer halben Stunde bei mir angekommen und ich schätze dich ja sehr als Gast und deswegen will ich dich nicht von meinen Kochkünsten überzeugen, sondern bin natürlich zwischendurch schnell noch in den Supermarkt gerannt und habe mir die neuen à la carte Gerichte, die neue Produktlinie von Froster geholt, weil da gibt's jetzt für 5,99 Euro pro Packung Essen eben wie im Sternerestaurant. So, und das musst du jetzt gleich beantworten, ob dir das schmeckt, als ob dir zumindest das Konzept dahinter schmeckt, die Aktie. Das Gericht konnte ich noch nicht testen, aber das ist in der Tat die neue Produktausweitung oder die Innovation, die das Unternehmen dieses Jahr in den Markt gerade einführt.
Ganz kurze Zwischenfrage dazu. Geht das jetzt schon los oder steht das erst in Anführungsstrichen, ab Juli? Oder also wann geht es damit los? Wann kann man in den Supermarkt gehen und danach die Augen besonders offen halten?
Es geht jetzt los und ich habe als Vorbereitung gestern Abend extra nochmal in den Online-Shop geschaut, den gibt es ja auch von Froster und das sind jetzt alle neuen à la carte Gerichte schon ausverkauft und auf Instagram haben sie berichtet, ihr wart zu schnell oder ihr habt zu viel Hunger, wir produzieren nach, aber es wird etwas dauern. Also das ist schon mal ein ganz Mini-Indikator, wenngleich ich jetzt daraus keine Kauf- oder Verkaufentscheidung ableiten würde. Und es wurde jetzt kein genauer Termin genannt, aber das ist sehr zeitnah. Also sie sind schon produziert, das geht jetzt sehr bald los. Und wie man auf der HV, die ist jetzt nämlich vor wenigen Tagen gewesen, ich habe teilgenommen, hören konnte, das war nämlich ganz interessant, zwar virtuell, stören sich einige daran, ich fand es geschickt, weil ich ja gerade in Spanien bin. Und dann gibt es da eben einen Teil, wo der Vorstand berichtet, dann stellen Aktionäre Fragen, dann wird abgestimmt und dann ist es normalerweise vorbei. Aber bei Froster zieht sich dann der CEO und auch Großaktionär und aus der Gründerfamilie stammt Felix Ahlers eben die Kochschürze an und macht uns quasi virtuell einmal hungrig, ja. Und leider kann man dann daran nicht teilhaben, an dem, was da gekocht wird. Aber es gab immerhin einen schönen Informationshappen, weil ich vermute, dass die Vorstände, die sich dann dort unterhalten haben in dieser Versuchsküche von Froster, davon ausgegangen sind, dass die Mikrofone schon abgeschaltet waren. Waren sie aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man also gehört, wie da gesagt wurde, jetzt geben wir 3 Monate richtig Gas beim Marketing und drücken diese à la carte Produktlinie in die Supermärkte rein. Die werden überall gelistet sein. Das wurde noch im offiziellen Teil der AV gesagt. Und das fand ich schon überraschend, weil ich dachte, das ist so ein langsamer Start. Man tastet sich mal ran, man probiert es mal hier und da bei den ganz, ganz großen Supermärkten von Rewe oder Edeka. Aber es wurde wirklich gesagt, die wollen das flächendeckend in die Supermärkte reinbringen. Und dass auch die Supermärkte bereit sind, so ins Risiko zu gehen, weil die müssen ja auch knappe Regalfläche freimachen, gerade im Tiefkühlbereich. Und die Idee ist halt nicht, die bestehenden Konsumenten ja, von den normalen Gerichten wegzulocken, sondern eine neue Zielgruppe an die Regale heranzuführen, die bisher eben darauf verzichtet hat, weil sie gesagt hat, das ist mir zu günstig, zu billig, das ist nicht gut genug, und die dann lieber ins Restaurant gegangen sind oder selbst gekocht haben und die auch bereit sind, etwas mehr Geld für Essen zu bezahlen. Ja, und da hat er halt mitgebracht bei dieser neuen Produktlinie, dass sie auch seine Rezepte aus der Zeit, in der er in Sterne-Restaurants in Italien gearbeitet hat, und da kommen jetzt so Produkte rein wie große Shrimps, Freiland getrocknete oder ja, sonnengetrocknete Freilandtomaten, bestes Olivenöl, was man finden kann. Das ist jetzt ein Zitat aus der Hauptversammlung und so weiter und so fort. Und das Ganze mit einer richtig bissfesten Pasta wird das jetzt eben als neue Produktlinie eingeführt. Oberhalb der bisherigen Frosterpfannengerichte und wird durch eine sehr intensive Marketingkampagne begleitet werden. Wir müssen schauen, zu welchen Ergebnissen das führt.
So, also das klingt natürlich wirklich total interessant. Nun ist es aber so, dass die Froster-Typen, so wie es im Moment ist, also bei mir so diese Situation erzeugen, wenn ich mir so ein Ding mache, dann eine brauche ich schon so für mich. Wie ist denn die Portionsgröße? Kannst du dazu was sagen? Also welchen Inhalt bekommt man denn eigentlich für diese 5,99? Und wenn ihr... Weil Jonathan hat es noch nicht getestet in Spanien. Ich habe es in der Dominikanischen Republik logischerweise auch noch nicht getestet. Aber wenn ihr es schon getestet habt, schreibt unbedingt etwas zu euren Erfahrungen in die Kommentare. Möglicherweise auch, ob bei dem großen Hunger möglicherweise zwei Tüten notwendig sind. Aber so diese Portionsgröße, wurde dazu was gesagt, Jonathan?
Ja, also das sind 450 Gramm. Es ist auch ein generelles Thema. Das bekomme ich auch immer wieder in der Community zu hören, dass die Beutel zu klein sind. Aber bei Froster gibt es keine Shrinkflation. Also es ist nicht so, dass jede Packung jedes Jahr weniger Gramm hat. Das ist anders als bei der Milka-Schokolade. Sondern Froster arbeitet schon immer mit verschiedenen Portionsgrößen. Es gibt 375, 450, 500 und den Maxi-Pack 800 Gramm. Der wäre jetzt was für dich und mich, Tobi. Das heißt, da muss man dann halt in den richtigen Supermarkt gehen, der auch diese Großpackungen vorrätig hat. Manchmal ist es zum Beispiel bei Kaufland im Angebot. Und dann wird man auch von einer Packung satt. Oder sich halt doch eine zweite Packung machen. Und wenn du das dann im Angebot kaufst, dann bist du ja immer noch bei unter 5 Euro pro Portion. Und dann solltest du aber auch satt werden. Hoffe ich zumindest.
Ja, hoffe ich auch. Also ich bin darauf in der Tat sehr neugierig, weil dieses Gesamtversprechen, wenn man im Instagram-Bereich unterwegs ist, dann gibt es ja ganz, ganz viele Nahrungsmittel, wo dann versprochen wird nach dem Motto, ja, das ist wie Restaurant und das schmeckt wie selbst gekocht. Diese Feststellung habe ich in der Tat noch nicht einmal gemacht, dass es in irgendeiner Form schmeckt wie selbst gekocht. Und vielleicht muss man sich von dem Anspruch dann eben irgendwie auch verabschieden. Aber man geht natürlich mit einer entsprechenden Neugierde jetzt gerade aufgrund auch der Herangehensweise von Froster dann nochmal sehr, sehr interessiert dran. Und es klingt spannend. Also da bin ich in der Tat sehr gespannt drauf. Und das ist das aktuelle Thema, was Froster hat, wo ich auch wirklich gespannt darauf bin, wie das bei mir in den größeren Supermärkten dann ja, angesiedelt wird, weil im Grunde genommen, ich stelle mir da Gefrierfachflächen vor, die vielleicht nochmal eine separate Umrandung an den Glasdingern haben oder in den Kühlabteilungen dann obendrauf gelagert, dass man da farblich darauf hingewiesen wird, dass es hier was Neues gibt. Also da bin ich in der Tat gespannt drauf. Aber nun gibt es ja auch ein bestehendes Geschäft, was auch gar nicht schlecht läuft, Jonathan. Wie sieht's da aus?
Ja, ich nutze solche Hauptversammlungen halt auch immer gerne, um mal eine Zwischenmeldung zu bekommen, wie das Geschäft jetzt schon im neuen Jahr angelaufen ist, wie das letzte Jahr lief. Das kann man ja im Geschäftsbericht nachlesen. Und da wurde dann auch bestätigt, zumindest dann auf eine zweite Rückfrage, auf die erste Fragerunde wollten sie ihn dann noch nicht antworten, dass es jetzt auch in diesem Jahr wieder das bisherige Geschäft noch ohne Froster à la carte Produktlinie in allen Ländern, das Markengeschäft zweistellig im Umsatz gewachsen ist. Und das ist halt interessant, oder? Wenn du schon jetzt mit oberhalb von 10% Wachstum reingehst, jetzt launchst du die neue Produktlinie obendrauf, dann ist das schmackhaft, oder? Und das ist halt auch keine Eintagsfliege, dass wir jetzt das irgendwie zum ersten Mal in diesem Jahr sehen und es ansonsten nur in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen an der Wand klebt, sondern wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, Tobi, ja, Froster sieht zwar im ersten Blick relativ wachstumsschwach aus, wenn man den konzernweiten Umsatz anschaut, aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie eben eine Historie als Abfüller für Handelsmarken zum Beispiel gut und günstig Produkte haben. Und damit kannst du kaum Geld verdienen. Und das haben sie immer weiter zurückgefahren und gleichzeitig ihre eigene Froster Premium-Marke, ihre eigene Marke, haben sie aufgebaut. Und das hat sich seit 2012 verfünffacht. Also von 100 auf 500 Millionen Umsatz. Und dieser Markenumsatz ist halt der, mit dem du Geld verdienen kannst. Und das ist jetzt in diesem Jahr also schon wieder zweistellig gewachsen, und zwar in allen Ländern. Und deswegen, ich glaube, die Firma ist einfach in einem insgesamt gesättigten Markt, wo sich ja börsennotierte Konkurrenten wie Nomad Foods total schwer tun, quasi die nächste mehr oder weniger Zombie-Firma, wenn man sich verschiedene Kennzahlen anschaut. Und Froster legt halt Jahr für Jahr für Jahr schöne Marktanteilsgewinne hin und wird immer größer und damit, das ist zumindest die Theorie, bisher noch nicht so richtig eingetreten, auch immer profitabler, weil mit zunehmender Größe hast du dann halt Skaleneffekte und bessere Verhandlungskarten mit den Abnehmern und das sollte dann auch noch zu einer schönen Margensteigerung führen.
Ja, ich will mal direkt da reingehen, weil sich das wirklich anbietet, weil man sieht es mit Blick auf die letzten 10 Jahre eben wirklich sehr, sehr schön, dass von 10 bis 14 so der Umsatz noch so in einem Bereich um die 400 Millionen Euro schwankt und dann im Grunde genommen so auf einem 2- oder 3-Jahres-Vergleich, dass dann kontinuierliches Wachstum hingelegt wird. Man muss in dem Bereich, glaube ich, hier auch immer sehen, dass es immer Marktveränderungen gibt und ja, wie Jonathan auch gesagt hat, dann eben auch Veränderungen in der eigenen Produktpolitik. Und vor dem Hintergrund muss man dann eben auch sehen, dass das für so ein Unternehmen in dieser Größenordnung, wir reden hier über ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von im Moment 650 Millionen Euro. Und wenn wir uns dann an die großen Player in diesem Bereich mal gedanklich ranwagen, dann müssen wir eben auch sagen, für diesen 650 Millionen eben, naja, jetzt keine Nachkommastelle, aber das ist zumindest eine Position, die gar nicht so richtig doll auffällt. Also von daher ist es da eben schon aller Ehren wert, dass man als Unternehmen, was in dem Bereich tätig ist, dann eben auch so eine Steigerung hinbekommt. Was ihr auch anhand der Google-Fokus-Auflistung hier schön sehen könnt, ist, dass in der Tat das Thema Marge etwas ist, wo man es in der letzten Zeit geschafft hat, aus einem Margenniveau von um und unter 2% sich auf den Bereich von 4% hinzuarbeiten und dann eben auch mal in der Spitze bis an die 7% ranzukommen und jetzt eben so bei 5,5% unterwegs zu sein. Also das ist in der Tat auch sehr beeindruckend, was dem Unternehmen hier gelingt. Aber es gibt ja, Jonathan, nicht nur die neue Linie, es gibt nicht nur die Bestandslinie der Produkte, die man sich eben für den Hunger kauft, sondern es gibt ja auch ein paar Zusatzgeschichten, die wir zumindest kurz erwähnen sollten, nämlich abgepacktes Gemüse, was man dann für eigenes Kochen auch benutzen kann und auch Obst.
Genau, wobei dieses Segment, das kommt aus der Geschichte, die betreiben ja sogar eigene Felder, also die bauen Spinat und solche Dinge selbst an und Kräuter. Das ist also sehr integriert, die Firma, aber der Umsatzanteil ist im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Und Froster ist stark bei Fischgerichten, das ist etwa 40% vom Umsatz und stark bei Pfannengerichten, das ist auch etwa 40% vom Umsatz. Und vor allen Dingen bei den Pfannengerichten geht das also richtig stark nach oben. Na, weil was du jetzt sicherlich, oder du hattest ja auch noch einige kritische Punkte, die würde ich gerne hören, weil ich glaube, das ist für die Zuschauer sehr wichtig, auch so dieses Ping-Pong Spiel miterleben zu dürfen. Aber was man halt schon sagen muss, ist, dass Froster bei den Fischen in Deutschland noch total schwach ist. Da ist Iglu, das waren jetzt auch Zahlen aus der Hauptversammlung, dabei knapp 30% in Deutschland im Fisch, Froster bei 7, sind jetzt aber immerhin mal wieder zum Testsieger von Stiftung Warentest gekürt worden mit dem besten Fischstäbchen. Da geht es also nach oben, ne? So 7% war das Umsatzwachstum. Aber bei den Pfannengerichten ist einmal umgedreht. Das ist eine Kategorie, die Froster quasi aufgebaut hat, da hat Froster 35% Marktanteil und da hat Iglo, also Nomad Foods, nur 3%. Und da merkst du, dass sie in dem Bereich wirklich schon sehr, sehr gut unterwegs sind. Und dann darf man nicht vergessen, Froster ist ja zwar ein deutsches Unternehmen, aber sie sind schon sehr erfolgreich auch in europäischen Nachbarländern. Zum Beispiel in Polen haben sie über 40% Marktanteil bei den Fischen. Ja, und in allen Ländern ging es halt auch zweistellig nach oben letztes Jahr und auch dieses Jahr im Umsatz.
Okay, lass uns ein bisschen über kritische Punkte reden. Und da stütze ich mich. Also da muss ich eigentlich gar nicht so weit weg von dir gehen, weil ich habe mir deinen HV-Bericht aufmerksam durchgelesen und muss da eben echt mal sagen, also ich habe direkt am Start gleich mal schlechte Laune bekommen, weil auch in deiner Einleitung war es im Grunde schon zu hören, dass die Herren und Damen, ich glaube es sind Herren, also dass die Herren im Vorstand jetzt nicht unbedingt die Vorbilder für aktive Kapitalmarktkommunikation zu sein scheinen, ja, um das mal zurückhaltend zu formulieren. Denn wenn ich dann höre, dass es im Grunde genommen so drei Anknüpfungspunkte gibt bei einem Halbjahresbericht, bei einem Geschäftsbericht und bei einer Hauptversammlung,
und man ansonsten Investorenkonferenz, also so kam es dann bei mir an. Ja, das kann ja auch eine Fehlinterpretation der Wiedergabe sein, als etwas Unnötiges, Oberflächliches betrachtet wird, wo man eben auch nochmal mit Investoren aktiv sprechen möchte, hat man so ein bisschen, bekommt man ein bisschen das Gefühl, dass man als Aktionär eben, sagen wir mal, geduldet, aber nicht unbedingt willkommen ist. Was sagst du dazu?
Also erst einmal muss ich es noch schlimmer machen und dann ordne ich es gleich wieder ein. Ja, es ging nämlich so weit, dass mal auf dem Instagram-Kanal von Froster ein Beitrag erschienen ist mit "Wir haben keine Investoren". Na, das war dann die Marketingabteilung erstellt, aber da haben dann einige Anleger mal nachgefragt und dann kam eben die Antwort im Sinne von, dass man eben nicht irgendwie so ein Exit braucht wie ein Finanzinvestor und dass man mit dem Ziel der langfristigen Wertsteigerung führt. Okay.
Die haben keine Heuschrecken, nicht mal in ihren Speisen.
Genau, aber was jetzt tatsächlich ein aktuelleres Thema ist, dass letztes Jahr zwar der Umsatz schön gestiegen ist, aber der Gewinn ging etwas zurück, weil die Marge runtergekommen ist. Und das konnte man dann zuerst in diversen Lokalzeitungen nachlesen, die von der Bilanzpressekonferenz berichtet haben, bis dann einige Stunden später auch endlich die Meldung auf der Investor Relations Website veröffentlicht wurde. Und erst einen Tag später dann der Jahresbericht kam, wo man dann verstehen konnte, warum es zu diesem Margenrückgang kam. Und das hatte dann also zur Folge, dass nur diese Information gewinnt etwa 10% runter, dass die Aktie auch 10% runter. Am nächsten Tag war der Bericht da und man konnte verstehen, es ist kein strukturelles Margenproblem, sondern sie haben halt investiert in ihre Zukunft, dass die Aktie wieder 10 hoch. Also auch diese Volatilität hat man sich komplett selbst produziert oder erzeugt mit dieser eigenartigen Informationspolitik. Und du musst wissen, ich versuche ja auch immer wie ein Detektiv, die Firmen, bei denen ich investiert bin, die relativ eng zu begleiten. Und deswegen habe ich mir von meiner Bibliothek da einen Service einrichten lassen, dass der über 1000 Zeitungen und Magazine und Zeitschriften screent nach gewissen Schlagwörtern. Da bekomme ich dann täglich immer eine Mail. Und da ist zum Beispiel dann der Froster CEO schon Ende Januar in einem Interview gewesen von Welt und hat herausgegeben, Marke Froster ist letztes Jahr um 16% im Umsatz gewachsen. Das wusste man als Aktionär zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht. So, also da darfst du es immer so ein bisschen zusammensuchen, ja. Und zu vielen Punkten gibt es auch keine Antworten. So, und das ist jetzt quasi, warum ich es noch schlimmer gemacht habe. Jetzt möchte ich es aber einordnen. Und zwar, das ist nur meine Meinung. Ich denke, mir ist es immer noch lieber, wenn eine Firma nicht wie diverse amerikanische Tech-CEOs von Podcast, nur ganz kurz, von Podcast zu Podcast tanzt und irgendwie das Blaue in die Welt verspricht und gar nicht am Kerngeschäft arbeitet, ja, wie hier, wo nicht oder kaum kommuniziert wird, dafür aber der CEO ein fantastischer Produktmensch ist, weil was die Firma geschafft hat, über das Reinheitsgebot, Alleinstellungsmerkmal, über jetzt dann die Ausweitung in den Pfannengerichten, wo sie 35% Marktanteil haben, über das zweistellige Wachstum in allen europäischen Ländern, über die neue Produktlinie, die à la carte Produkte. Und dann nutzt er halt die eingesparte Zeit, um mal wieder die Kochschürze anzuziehen. Und ich sage dir eins, wenn man hier traden will oder die Erwartung hat, man bekommt als Aktionär als erstes die Information, dann sollte man die Aktie meinen. Aber wenn man die Idee hat, diese Firma könnte in einem eigentlich stagnierenden Markt in 10 Jahren schon wieder ein Vielfaches an Volumen und Umsatz erwirtschaften. Und ich persönlich halte das für relativ wahrscheinlich. Dann kann man sich halt auf ein sehr schnell fahrendes, kleines, wendiges, innovatives Boot aufspringen. Und auch hier muss man wieder, ich weiß nicht, ob die Rücksitzbank noch reicht, wahrscheinlich irgendwie in den Kofferraumklappe oder so, sich verkriechen, weil viel mehr hat man als Aktionär nicht zu sagen. Gut, man kann auf der HV Fragen stellen, das habe ich auch gemacht. Aber operativ ist die Firma halt fantastisch geführt. Und eine Bemerkung noch, der Gründer, Dirk Ahles, ist jetzt 89 Jahre, war bis kürzlich im Aufsichtsrat. Hat gesagt, uns ist schon bewusst in seiner Rede, in der er dann abgetreten ist, dass wir nicht nur das Familienkapital, sondern auch das der kleinen Aktionäre verantwortungsvoll und anständig verwalten. Und das nehme ich der Firma auch ab. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie persönliche Bereicherungen in einem ungerechtigten aus Umfang oder so gibt, sondern ich glaube, dass die einfach entschieden haben, Aktionärskommunikation Minimum und voller Fokus auf operatives Wachstum.
Und dieses Thema, dass du ja einzelne Fragen, glaube ich, nicht nur einmal, nicht nur wiederholt, sondern auch ein drittes Mal stellen musstest, wie kommt sowas bei dir an, wenn du dann in Spanien sitzt und vor so einer Kamera, in die ich ja jetzt auch reingucke, denkst, ey, jetzt habe ich ihm das einmal gefragt, jetzt habe ich ihm das zweimal gefragt, da kommt man doch beim dritten Mal so in diese Situation, nochmal willst du mich verkohlen?
Nö, ich bin da sehr entspannt. Ich weiß natürlich, dass einige Fragen mich zwar sehr interessieren, aber schon ein berechtigtes Interesse vorhanden ist, die jetzt nicht herauszugeben in die Öffentlichkeit. Oder zum Beispiel, wo sie wie viele Millionen Euro Marketingbudget einsetzen will, da schauen natürlich angesichts des wahnsinnigen Erfolgs dann auch Wettbewerber darauf. Und da sagen sie, dass es eben nach dem Reinheitsgebot das am besten gehütete Geschäftsgeheimnis. So, und deswegen, das ist in Ordnung. Trotzdem hier und da hätte man mehr antworten können, will man aber nicht, und das muss man halt dann einfach so sehen, weißt du, ich kann jetzt nicht denen sagen, das müsst ihr ändern, weil das haben die für sich entschieden, ja, sondern jeder Aktionär muss sich halt fragen, habe ich trotzdem Vertrauen, glaube ich daran, dass die Firma operativ gut geführt ist oder nicht, und wenn man da nicht dran glaubt, dann sollte man einen Bogen um die Firma machen, und wenn man sagt, ist halt so, ich meine, für mich, ich hat's auch was Positives, ich muss nicht jeden Tag wieder auf Twitter rumsuchen, was schon wieder diskutiert wird und die Aktie hoch oder runter treibt, sondern ich kann mir 2-3 Mal im Jahr die Firma anschauen, so wie man das quasi, ich sage auch immer gedanklich, seht das wie eine GmbH-Beteiligung. Ja? Ihr könnt zwar wieder raus, je nach Börsenphase müsst ihr aber warten, bis ihr den gewünschten Preis kriegt oder einen gewissen Abschlag hinnehmen, aber das langfristige Potenzial ist ja dadurch nicht geringer. Es ist ja weiterhin vorhanden. Und man muss halt einfach wissen, dass es eine familiengeführte und auch in mehrheitlichen Familienbesitz sich befindliche Firma ist. Und da kann man sich beteiligen, aber man sollte jetzt keine Erwartungen haben, dass man da dann jede Frage beantwortet bekommt. Ja, das ist halt Teil der Firmenpolitik.
Dann lass uns noch eine Sache besprechen, die klar wieder in die positive Seite umschlägt. Wir haben ja bei sowohl bei Google Focus als auch in anderen Bereichen immer dieses Thema nach dem Motto die Marktkapitalisierung. Direkt darunter ist bei mir angebracht der Enterprise Value. Der ist um 105 Millionen und 104 Millionen Euro geringer als die Marktkapitalisierung. Das heißt, da ist eine einigermaßen fette Liquiditätsposition. Was das Unternehmen ganz offensichtlich nicht macht, was ja bei dieser Art der Politik ein Mittel wäre, was dann zum Ausdruck bringen würde, dass man den Preis für zu günstig hält der Aktie, ist Aktien zurückzukaufen. Was hat man mit diesen 105 Millionen Euro vor, die da so rumliegen? Und warum liegen die da überhaupt so rum? Warum schiebt man diese Liquiditätslinie da vor sich her?
Ja, dazu habe ich auch einige Fragen gestellt, auch andere Anleger. Übrigens waren insgesamt 8 Sprecher oder Redner vor Ort bei dieser virtuellen Hauptversammlung. Auch da lässt sich die Firma nicht so richtig in die Karten blicken. Ich weiß aber, es gab eine Nahtoderfahrung Anfang der 2000er, als man auf das Reinheitsgebot umgestellt hat, ist die Firma nur am Leben geblieben, weil die Familie privat das Ganze nochmal gestützt und abgesichert hat. Denn damals dachte man sich im Vorstand, ab sofort kochen wir gutes Essen. Das ist dann teurer, als haben sie die Preise angepasst. Und dann haben sie gedacht, das reißen uns die Kunden aus den Händen. Aber tatsächlich war es eher so ein Ladenhüter, weil man muss das halt gut kommunizieren und den Leuten erklären, warum das jetzt einen anderen Preis hat wie davor, als man mit Zusatzstoffen billig gekocht hatte. Und das ist jetzt aber gelungen. In den letzten 20 Jahren hat man sich eine ganz tolle Position aufgebaut, ist auch auf einen stetigen Wachstumskurs eingewechselt. Aber diese Erfahrung von damals, die erklärt, glaube ich, warum die Firma nicht mit Schulden arbeiten möchte. Und das ist für mich auch okay, weil Frosta ist so effizient, wenn man die mal zu Net Cash, also ohne Cash und ohne Schulden rechnet, die Eigenkapitalrentabilität sind wir bei weit über 20 Richtung 30% gehend. Also die Firma braucht gar kein Fremdkapital, um sich attraktiv zu verzinsen. Und diese Cash-Position hat sich halt über die Jahre aufgebaut. Wir sind jetzt, das muss man schon mal sagen, bei 15,40 Euro pro Aktie zum Jahresende gewesen. Jetzt wurde zwar die Dividende ausgekehrt, aber die Firma hat ja auch schon wieder 4 Monate lang Umsätze und Gewinne erwirtschaftet. Und das ist also schon ein relevanter Anteil, ja, von diesem ganzen, von der Marktkapitalisierung oder vom Aktienkurs. Und ich habe dann gefragt, und es gibt hier keinen Rückkauf, weil wir haben ganz geringen Streubesitz, nur für Mitarbeiteraktien, und höhere Dividenden sind auch nicht geplant, also dass die Ausschüttungsquote jetzt mal auf 100% oder so geht, sondern das soll für Opportunitäten genutzt werden und für schlechte Zeiten. Also da wird dazu zwischen den Zeilen formuliert, ich kann mir vorstellen, dass wir eine Übernahme bekommen in UK, Frankreich oder Spanien. Warum? Weil die Firma das schon einmal gemacht hat, nämlich in Italien vor, ich glaube, etwa 8 Jahren von Nestle, haben sie eine Tiefkühlmarke übernommen. Die wollten da raus und das entwickelt sich fantastisch. Und Frosta könnte damit auch 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil zu langsam werden die Produktionskapazitäten knapp. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst einen Markenhersteller aus einem europäischen Nachbarland, wo sie noch nicht tätig sind, für einen guten Preis, kannst den auf das Reinheitsgebot überführen, hast ein Produktionswerk mit dabei, dann kann die Firma natürlich nochmal in ganz andere Größenordnung hineinwachsen. Aber natürlich, das wird jetzt schon seit Jahren immer mal wieder überlegt vom einen oder anderen Aktionär. Bisher hat sich nichts getan. Bisher ist das einfach so eine Art Dagobert Duck Geldspeicher, so habe ich das auch bezeichnet in meiner AV-Rede, die da halt mit angeschlossen ist an das operative Geschäft.
Aktuell ist für die Videozuschauer, das adressierend an die Podcast-Zuhörenden gesagt, die Analyse von Abilitato nach der Hauptversammlung eingeblendet. Und da stehen so ein paar Sachen zum Thema Bewertung. Da sind Kennzahlen mit angebracht, die die Ergebnisse 24, 25 und 26 beinhalten. Und für das Jahr 26 gehst du in dem, was du da veröffentlichst, davon aus, dass das Unternehmen 750 Millionen Euro an Umsatz macht und einen Gewinn pro Aktie von 8 Euro. Die Sachen, die ich auf einer Guru-Fokus-Oberfläche habe, die gehen so von 710 Millionen Euro aus, von 7,50 Euro pro Aktie. Nur, dass man das mal einordnen kann, wie die Zahlen so aussehen. Und weil wir jetzt eben auch wieder zu dem Thema Bewertung kommen, wo ich mal den ersten Aufschlag mache, wo ich gesagt habe, also da, auch hier, ich habe schon das Gefühl, in der Tat, also auch nach dem, was ich von dir seit Längerem höre, nach dem, was ich zu dem Unternehmen auch in besagtem, nicht nur Weltartikel, sondern der war, glaube ich, auch beim Podcast zu Gast, so höre, dass das löst natürlich totale Sympathie aus, auch wie die mit Geld umgehen und auch wie die mit nach einer Nahtoderfahrung vollkommen nachvollziehbar einfach sagen, also bevor uns so ein Blödsinn nochmal passiert, möchten wir eigentlich in jeder Phase unseres unternehmerischen Daseins ruhig schlafen können. Also, will nur sagen, großartiges Unternehmen, ja, aber es gibt eben auch so ein paar Abschläge, wo ich sagen würde, also was ist ein okayer Preis aus meiner Sicht? Und wenn ich hier jetzt sage, ein 14er KGV ist aus meiner Sicht so dieser klassische Warren Buffett fairer Preis, dann ist es ein KGV von 14, wo dann auf Basis der 7,50 Euro, die ich angesetzt habe, 105 Euro als Kursniveau rauskämen. Bei Jonathans 8 Euro kommen da 112 raus. Preiswertes KGV sehe ich so im Bereich von 12. Da ist man dann also bei 90, bei 7,50 Euro, bei 96 bei Jonathan. Also im Moment ist diese Aktie auf diesem Kursniveau, wo sie gerade notiert, in der Kategorie Preiswert. Wir sind ja nun beide, Jonathan, in der Situation, dass wir sie ein bisschen länger haben und uns das Unternehmen auch schon öfter mal angeguckt haben. Deswegen auch noch ein billiges KGV, wo man dann eventuell als jemand, der schon investiert ist mit irgendeiner Position, auch sagen kann, da könnte ich einen Nachkauf positionieren. Billig ist für mich bei dem Unternehmen und ich beziehe die Liquidität da ausdrücklich mit ein, sage aber auch, der Liquiditätseffekt, der positiv ist, den verrechne ich dafür auch mit der Kommunikationspolitik vom Unternehmen, wo ich eben wirklich volle Kanne im unternehmerischen Risiko, also okay, bin ich als Aktionär sowieso, aber der Blindflug bei Froster ist innerhalb des Jahres einfach ein bisschen stärker als bei anderen unternehmerischen Beteiligungen, die man am Kapitalmarkt so machen kann, auch ohne, dass die Unternehmen auf jeder Konferenz rumtanzen, aber so zumindest das Eigenkapitalforum oder den Hamburger Investorentag, das sind zumindest so zwei Formate, wo ich mal sagen würde, also bei einer dieser beiden Veranstaltungen könnte man ja zumindest zu Gast sein. Aber das abschließend, bei einem 10er KGV sind es 75 bzw. 80 Euro. Wie siehst du die Multiple-Ansetzungen? Wo würdest du mir widersprechen oder auch zustimmen? Wie siehst du den Preis dieser Aktie und dieses Unternehmens?
Also ob das jetzt 8 Euro Gewinn in diesem Jahr werden oder 7,50 Euro, das ist ja auch ein bisschen eine Blackbox, weil das ist eben keine Coca-Cola, die in 200 Ländern mit 200 Marken und die Risiken an die Franchise-Nehmer oder Lizenzabfüller ausgelagert hat und sich einfach nur ihre Royalty-Fee einsammelt, so wo das alles abgeschirmt ist, sondern hier ist man schon Miteigentümer an einem kleinen, familiengeführten Unternehmen. So, das heißt, wir haben 3 Produktionswerke, wir haben 5, 6 Länder, wir haben wenige Großabnehmer, also die Supermarktketten und einzelne Produkte, die einen relevanten Anteil von dem gesamten Einkauf ausmachen, zum Beispiel der Fischpreis für diesen Alaska-Pollock Und deswegen, da gibt es einfach operative Schwankungen. Und die haben auch gesagt, bei uns no tricks, no secrets. Das gilt auch für die Finanzzahlen. Das heißt, wenn man im vierten Quartal merkt, oh, man ist unter der Guidance, da wird dann nicht Marketing gekappt und alle anderen Dinge eingespart, sondern das läuft durch. Bei denen geht es immer darum, dass die Firma gut geführt ist und nicht, dass man irgendeinen Zielwert trifft. Und deswegen haben sie jetzt auf dieses Jahr offizielle Unternehmensprognose noch als dritten Wert, Tobias, eine Prognose herausgegeben, die quasi zwischen 4 und 9 Euro Gewinn je Aktie liegt, wenn man Umsatz und Wachstum und Marge mal in allen Szenarien durchspielt. Also da kannst du wirklich wieder aussuchen, was herauskommt. Na, das hatten wir aber auch im Vorjahr schon so. Da lassen Sie sich nicht in die Karten schauen. Warum ist es für mich trotzdem spannend? Weil ich denke, viele Anleger machen im Konsumgüterbereich den Fehler, dass sie auf optisch billige Aktien sich stürzen. Eine General Mills, eine Kraft Heinz, du kennst die ganzen Fälle, ja? Und dann zieht man KGV irgendwie 10 oder 12, Dividendenrendite 6 oder 7%. Ja, das klingt erstmal spannend. Aber das Problem ist, es kommt immer auf die Qualität des Wachstums an. Und im Konsumgüterbereich kannst du die Zahlen massiv beeinflussen. Und wie beeinflusst man sie? Man macht zu starke Preiserhöhungen, treibt kurzfristig den Gewinn nach oben und spart gleichzeitig bei Qualität. Und im Marketing wirkt sich erst einmal nur wenig aus, in 5 Jahren dann aber massiv. So. Und diese Fehler haben die Konkurrenten gemacht. Und deswegen glaube ich, sind das auch so Value-Fallen. Auch Nomad Foods müsste man jetzt nochmal genauer anschauen, aber hat sich da einige Fehler erlaubt. Und Froster macht das Gegenteil. Ja, die erhöhen Jahr für Jahr, aber nur wenig. Für mich ein Gefühl, sogar etwas zu wenig, die Preise. Sie investieren extrem viel zusätzliches Geld ins Marketing. Also letztes Jahr sind zum Beispiel die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, wo Marketing reinzählt, 3-mal so stark gestiegen wie der Umsatz. Und sie sparen nie bei der Qualität. Und ich glaube, dass dieses qualitative Wachstum, was das Ziel hat, langfristig das Volumen zu verdoppeln, zu verdreifachen, zu vervierfachen, dass das, es ist ein volumenbasiertes Geschäftsmodell, in der Long Run die Wertmaximierung oder die wertmaximierende Strategie darstellt. Und deshalb will ich die Firma noch viele Jahre begleiten und traue der langfristig auch relativ viel Potenzial zu. Ob das jetzt in diesem Jahr klappt, I don't know, weil ich dachte eigentlich, nach den eher schwachen Gewinn oder nach dem eher schwachen Gewinn letzten Jahres, dass die Aktie ein bisschen korrigiert, vielleicht auf 90, 80 zurückkommt, ja. Aber die Aktionäre haben sie dann sofort wieder Richtung 100 hochgekauft. Und deswegen, weißt du, wenn jetzt dieses Jahr nochmal eine Energiepreiswelle kommen sollte, eine zweite, dann werden sie das Gewinnziel unterschreiten, was ich herausgegeben habe. Wenn das nicht geschieht, erreichen sie es vielleicht. Also das kann man einfach nicht einschätzen. Aber dass es langfristig spannend ist, da glaube ich daran. Und ich bin sogar der Meinung, wenn man zweistellig wächst, immer profitabler wird, keine Schulden hat, dass man eigentlich ein höheres KGV verdient hat. Und es gab sogar mal Phasen, wo die Froster-Aktie zum 20er bis 30er KGV gehandelt wurde. Ist jetzt nicht meine Basisannahme, aber es ist schon vorgekommen.
Genau, also ich kann ja hier nochmal das KGV kurz auch aus der Vergangenheit, aus den letzten 15 Jahren, zumindest zum Jahresende einblenden. Da kann man dann eben sehen, dass es so in 2010 bei 13,5 in etwa losging, dann auch mal unter 10 war zu einem Jahresende. Also das ist eben kein unrealistischer Wert. Und das in der Tat im Jahr 16, 17, 18, 19 dann KGVs an die 20 ran und dann eben auch darüber hinaus gelaufen sind. Das war halt nicht besonders nachhaltig. Mir geht es bei dem Unternehmen auch immer um eine Sache, wo ich zumindest auch mal ein zusätzliches Risiko nochmal vermerken will. Wir reden hier darüber, dass Nahrungsmittel produziert werden. Und bei dieser Thematik ist der Teil des Wachstums nicht so einfach umzusetzen wie bei einem Softwareunternehmen, was im Zweifelsfall einfach ein digitales Produkt 1.000, 10.000, 100.000 Mal weiterverkauft. Wenn die Pfannengerichte in einer bestimmten Anzahl produziert werden, heißt es auch immer Materialeinsatz. Dieser Materialeinsatz ist ein lebendes Produkt, was irgendwie schon eine perverse Formulierung an sich ist. Also die reden davon, dass Lebewesen zu Nahrung verarbeitet werden. Das ist vielleicht ein bisschen treffender. Und wo man einfach auch sagen muss, du hast Alaska Seelachs angesprochen, das ist eben nicht zwingend immer einfach so verfügbar. Und die Anforderung, ein Produkt qualitativ auf einem Level zu haben, was du in der Massenproduktion hast, ich glaube, die Schwierigkeitsgrade dahinter können wir alle nicht ansatzweise ermessen. Ja, ihr kennt das vielleicht von zu Hause, wenn ihr statt für 2 oder 4 Personen mal für 15 oder 20 Personen alleine nur eine Bolognese vorbereitet. Ja, was ihr da an persönlichem Mehraufwand habt. Und das macht ihr eben dann einmal, da braucht ihr dann den größeren Top. Dieses Problem hat Froster im Kern nicht.
Aber es kann dann irgendwann feststellen nach dem Motto, dass man die Absatzmenge um 10 oder 20% ausdehnen könnte, dafür dann mehr braucht und dafür dann A, die Qualität sicherstellen muss und B, bei 20% dann möglicherweise schon irgendwann vielleicht doch mal den größeren Topf braucht, was in so einem Fertigungsroutine eben auch wiederum was ganz anderes ist, als wenn bei Microsoft auf einmal 100.000 Menschen mehr eine ChatGPT-Lizenz oder den Copilot bei sich integriert haben wollen. Es ist hier kein digitales Produkt, sondern es ist etwas, wo Lebewesen zu Nahrung verarbeitet werden, wo die ausgeliefert werden müssen, wo eine Kühlkette in Gang gehalten werden muss, wo man mit den Supermärkten kämpft. Also von daher, das sind schon so einige Sachen, die dann beim Wachstum auch mal Spuren hinterlassen können oder auch diese Unkalkulierbarkeit mit beinhalten. 4 bis 9 Euro finde ich in der Tat, das habe ich offenbar überlesen oder nicht ausreichend wahrgenommen. Aber 4 bis 9 Euro ist mal eine interessante Bandbreite in der Prognose, Jonathan.
Ja, also fair enough zu deiner Kritik, dass nichts auszusetzen. Vielleicht kann man aber dafür sagen, dass zumindest meiner Meinung nach Menschen auch in 5 und 10 Jahren noch Lebensmittel benötigen, weil sie mit Durst und Hunger aufwachen. Und deine Softwarefirma, die wird vielleicht entweder schon wieder abgelöst sein oder hat sogar erfolgreich den Wandel geschafft, aber du weißt es halt nicht. Und bei Froster, da kannst du quasi mit dieser Peter Lynch-Brille halt auch immer ein bisschen beobachten. Aber ich stimme zu, man muss einfach aufpassen. Und am Ende des Tages ist ja das Schöne, dass man das über die Positionsgröße, über die Diversifikation eigenverantwortlich aus dem generellen Vermögensaufbau herausnehmen kann, das Risiko, wie es jetzt dieser einzelnen Firma geht, oder? Und das ist halt da dann die Kunst, dass man jetzt nicht sagt, ich packe irgendwie ganzes Vermögen und noch den Wertpapierkredit, den du vorgestellt hast, in die Froster-Aktie rein, sondern ich mache das in einer angemessenen kleinen Portion, das genauso abwechslungsreich ist, das Depot, wie der Speiseplan.
Bei mir ist die Positionsgröße zu sagen, dass ich die erste Position aufgebaut habe im August 2020, damals für 15 Aktien knappe 1.000 Euro bezahlt habe, dann wahrscheinlich auch in einem Austausch mit Jonathan im April 2023 nochmal gesagt habe, order ich doch nochmal nach, habe eine 20er Order platziert, wahrscheinlich zu einem Limit, wo ich dann nicht ausgeführt worden bin und dann irgendwann 8 Monate später bockig zu einem höheren Kurs nachgekauft habe. Deswegen also 2x15 Aktien aus dem August 2020, aus dem Januar 2025. Im Januar 2025 habe ich noch zu 70 Euro damals zugreifen können. Deswegen jetzt also meine Positionsgröße bei 30 Aktien, bei einem durchschnittlichen Einsatz von unter 70 Euro und bei einem Gesamteinsatz von 2.000 Euro, der jetzt knapp 3.000 wert geworden ist, dadurch, dass die Aktie jetzt eben bei 98,20 notiert. Und bei diesen 98,20 habe ich gesagt, also preiswert ist sie, die liegt leicht bei der mir vorliegenden Schätzung, liegt sie leicht drüber. Bei der von Jonathan aufgestellten Schätzung liegt sie im Grunde genommen in dem Bereich. 96 wäre dann Limit. Und Limit ist ja ohnehin ein ganz wichtiges Thema bei diesem Titel. Weil ohne Limit kauft ihr bitte keine Froster-Aktien, beteiligt ihr euch nicht an diesem Unternehmen, sondern macht euch selber klar, welchen Preis pro Aktie ihr bereit seid zu bezahlen und dann hinterlegt das auch entsprechend. Und im Übrigen auch, wenn ihr sagt, nach dem Motto, ja, ich für euch wären beispielsweise jetzt diese hier angebotenen 99,60 Euro auch etwas, was ihr bereit wäret zu akzeptieren, macht es da trotzdem so, dass ihr aus Sicherheitsgründen für euch, insbesondere bei einer Order, die dann, sagen wir mal, die 2.000-Euro-Schwelle überschreitet, auf jeden Fall ein Limit eingebt und dann nach Möglichkeit eben auch, wenn ihr das eben nicht tut, dann aber zumindest zu den Kernhandelszeiten dieses Unternehmens kauft. Aber aus meiner Sicht ist bei dem, was ich auch bei Froster an Börsenumsätzen so dann wahrnehme, eine limitierte Order, auch bei einem Verkauf im Übrigen, absolute Pflicht, Jonathan.
Absolut.
Und damit, mit diesem Absolut von Jonathan, sind wir auch mit der Froster durch. Ich kaufe nicht nach, Position ist in Ordnung, steigt weiter, darf auch gerne weiter steigen, darf auch gerne in Richtung okay KGV steigen, ist für mich überhaupt nicht schlimm. Für mich wäre es in der Tat dann wieder interessant, wenn die Aktie nochmal unterhalb von 80 oder vielleicht bei 75 notiert. Steht im Moment nicht zu befürchten. Aber jetzt, wo ich das gesagt habe, fällt mir auch mal wieder ein, dass man auch nochmal an diesen Preisalarm erinnern kann. Ich gebe hier mal eine 80 ein, da würde ich ganz gerne vom System einen Hinweis bekommen. Das wäre dann eben 19% unter dem aktuellen Preis und der ist jetzt zumindest mal für die Froster-Aktie
da. Und wenn das passieren sollte, dann bekomme ich einen Hinweis.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden, kurz RIPs. Damit werden eure Ausschüttungen auf alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier investiert. Und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseszinseffekt maximal mit. Ganz ohne manuellen Aufwand, einfach einmal fürs Portfolio aktivieren und zurücklehnen. Schaut euch das mal an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne. Ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Ausschüttungen und vielem mehr. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, mal über diesen Verzicht nachzudenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
So, jetzt sind wir in der Situation, ich bin ja jetzt bei Jonathan zum Essen gewesen und wir haben jetzt in der Theorie zumindest, in der Praxis geht's ja leider noch nicht, haben wir diese à la carte Produkte einfach mal ausprobiert. Wissen noch nicht, ob wir zufrieden sind, aber jetzt ist es in der früheren Zeit eben so gewesen, also als ich in Jonathans Alter war, ja, als ich in Jonathans Alter war, war es bei mir zumindest so, dass ich danach, und ich bin so alt, dass ich das damals sogar noch im Restaurant tun konnte, meine Zigarettenpackung rausgenommen hätte, die auf den Tisch gelegt hätte, mir eine Zigarette rausgenommen hätte und nach dem Essen eine geraucht hätte. Die Zeiten sind bei mir jetzt auch seit knapp 20 Jahren vorbei, aber damals war das eben so. Und Jonathan, du rauchst, wenn ich alles richtig in Erinnerung habe, rauchst du nicht. Aber trotzdem bist du auch selber sehr an diesem Geschäftsmodell, was diese Zigarettenfirmen so betreiben, interessiert, weil es ja die andere Form von Abo-Modell ist, jemanden quasi abhängig zu machen von seinem Produkt und dann zu sagen, das biete ich dir auch regelmäßig an. Da wirft der Staat zwar einigermaßen halbherzig mit Tabakpreis, mit Tabaksteuern seine Fallstricke mit rein, aber das Geschäft existiert. Und wir reden jetzt über eine Aktie, die bei mir im Tabakportfolio die größte Position auch darstellt. Wir reden über British American Tobacco und ein Unternehmen, was wir beide seit längerem in der Tat auch im Depot haben. Wir reden damit über ein Unternehmen, was meine frühere Mieterin besonders gerne genutzt hat, denn sie hat Dunhill-Zigaretten geraucht und zwar so stark, dass ich, als sie dann leider irgendwann verstorben ist, nicht an Tabak, bei der Renovierung die Stelle, wo sie immer saß, an der Decke, dreimal überstreichen lassen musste, um den Dunhill-Tabak wegzukriegen. Ansonsten gibt's Kent, Parmal, Lucky Strike und Rothmans, die ihr möglicherweise noch von dem alten Porsche kennt als Aufdruck, damals als Tabakwerbung noch erlaubt war. Wir reden über British American Tobacco, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 108 Milliarden Euro und einem Enterprise Value von 144 Milliarden Euro. Es ist wichtig, dass wir hier diese Angabe haben. Und wenn ich sage 108 zu 144, ist damit auch gleich mit drin, dass da offensichtlich 36 Milliarden an Schulden auf diesem Unternehmen lasten. Und dazu jetzt übernimmt Jonathan als Nichtraucher jetzt den Ball und sagt, warum er Nichtraucher, aber sehr wohl Aktionär von British American Tobacco ist, bleibt und was ihm bei dem Unternehmen zumindest an optimistisch stimmenden Dingen weiterhin so stimmt, dass er auch Aktionär bleibt.
Genau, also Tobi, ich betrachte das jetzt nur aus einer Aktionärsbrille. Natürlich bin ich als Nichtraucher dafür, dass das niemand neu beginnt und die es tun, sich immer wieder hinterfragen, ob sie das weiter tun möchten, diese Zigaretten zu konsumieren. Ich bin aber auch jemand, der nicht selbst alle Dinge verboten haben möchte. Ja, wenn ich mir mal eine Tafel Schokolade genehmige, weil dann kannst du ja direkt weitermachen mit Zucker und allen anderen Dingen, die nicht gut sind, im Zweifel. Ist auch immer eine Mengenfrage. Und deswegen, ich betrachte das jetzt aus einer Aktionärsbrille. Ich denke aber, dass dieses den Cashflow aus dem Zigarettengeschäft ernten und mitnehmen zunehmend unwichtiger wird. Aktuell ist es noch relevant, aber wenn man 10 Jahre nach vorne denkt, wird es schon relativ stark an Bedeutung verloren haben. Denn was hier ja passiert, ist, dass sich die Branche eben wandelt von jährlich 3% weniger Menge und dafür 4% mehr Preis und dann hast du so einen ganz langsam steigenden Gewinn und hohe Dividenden hinzu, dass das komplett neu erfunden wird durch diese Next Generation Products, risikoreduzierten Produkte in Deutsch. Und die haben halt je nach Technologie bis zu 99% weniger schädliche Stoffe. Also du kommst runter auf 1% des Risikos vom Zigarettenrauchen. Was viele Leute immer denken, ist, dass es das Nikotin ist. Gibt es jetzt auch viele verschiedene Studien, aber das Nikotin selber ist ein kleiner, sehr, sehr kleiner Teil, sondern der Verbrennungsprozess ist der, in dem eben dann es zu diesen Risiken kommt. Und das ist ja ausgeschlossen bei den risikoreduzierten Produkten. Und die Aktionärsbrille ist halt einfach, dass früher 5, 6 Firmen Zigaretten verkauft haben. Die risikoreduzierten Produkte werden von 2 Firmen gewinnbringend angeboten, nämlich Philip Morris und BAT. Die anderen haben dafür nicht die nötige finanzielle Stärke. Die haben nicht die nötigen bilanziellen Spielräume oder auch die richtige Strategie. Und insofern werden sich die Marktanteile von Philip Morris und BAT da nochmals deutlich erhöhen. Danach sieht es jedenfalls aktuell aus. Das Volumen, die Volumenrückgänge werden ein Ende finden. Bei Philip Morris geht es schon wieder hoch, netto im Volumen. Bei BAT steht das bevor. Und die Profitabilität pro verkaufte Einheit wird etwa 2 bis 3 Mal so hoch ausfallen wie bei der Zigarette. So. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass diese Branche der nikotinhaltigen Konsumgüterprodukte eben vor einer Wachstumsbeschleunigung steht. Das sagen jetzt die Manager von Philip Morris und BAT, dass das Branchenwachstum in Richtung 5% steigen wird. Und das passt nicht zusammen mit den immer noch sehr, sehr niedrigen Bewertungen. Also ich komme hier auf ein 12er KGV. Und dann muss man dazu auch noch sehen, dass die lange Phase des Schuldenabbaus relativ weit abgeschlossen ist. Also Ende des Jahres werden sie unter 2,5 mal EBITDA kommen, laut Management-Prognose. Ich meine, das ist realistisch. Und dann werden sie in eine Vollausschüttung übergehen. Das heißt, dann werden wir auch noch Rückkäufe sehen, etwa 2 bis 3% pro Jahr. Und wenn du jetzt alles zusammenrechnest, vielleicht 4% Umsatzwachstum, vielleicht 5% Gewinnwachstum auf Unternehmensebene und dann offizielle Management-Prognose ab nächstem Jahr 5 bis 8% Wachstum beim Gewinn je Aktie. Das zum 12er KGV. Du hast noch eine indische Beteiligung an ITC Limited, dem führenden indischen Hersteller. Und du hast ein Geschäftsmodell, was im Gegensatz zu ganz vielen anderen Konsumgüterherstellern eben nicht von Inflation, schwankendem Wirtschaftswachstum, Zöllen etc. betroffen ist, sondern da durchsegelt, als wäre nichts gewesen. Und wenn du dir das finanziell anschaust, bin ich der Meinung, es gibt nicht viele andere große Blue-Chip-Konzerne, die über ein so gutes Chance-Risikoverhältnis verfügen. Und deshalb stocke ich bei BAT seit Jahren jede Korrektur auf.
Okay, das heißt, du bist für das Unternehmen weiterhin bullisch, weil ich habe mir die Preise dann auch so angeguckt und wir können ja direkt mal auch bei dem Bewertungsthema so ein bisschen stärker eingehen. Ich habe bei dem Unternehmen für mich so gesagt und bei dem, was auch für dieses Jahr an Gewinnen prognostiziert wird, das sind für 26 4 Euro, wichtig, das sind jetzt Euroangaben, die umgerechnet sind 4,15 Euro im Jahr da drauf und das greift dann im Grunde genommen auch die Gewinnsteigerungserwartung auf, die Jonathan eben formuliert hat, geht es auf 4,46 und in 28 dann wohl so auf 4,76. Also das ist dann eben das, was im Moment auch da so zum Ausdruck kommt, wo ich dann für mich gesagt habe, also auch da wieder bei dem Thema großartiges Unternehmen, bei den Produkten, das es vertreibt, muss man jetzt in der Tat mal ein bisschen aufpassen. Aber sagen wir mal, man stuft das Unternehmen zumindest die Fähigkeit, sich diesem Markt anzupassen, als großartig an. Und legt dann diese ethischen Geschichten eben auch, so wie ich es ja auch tue. Ja, also ist ja nicht so, dass ich das nie selber auch tue. Die ethischen Bedenken beim Thema Tabak einfach mal beiseite. Dann ist es für mich so, dass ich ein 26er KGV, wo ich von den 4,15 Euro ausgehe, mit einem Faktor von 12 in der Tat multiplizieren würde. Dann bin ich bei den 50 Euro, wo wir im Moment notieren. Preiswert würde ich sagen, ist 41 dann. Und billig, das wäre dann ein 8er KGV, kein 10er KGV, wie bei den 41 eben. Ein 8er KGV würde ein 33er Preis in irgendeiner Form darstellen. Und 33 ist auch das Kursniveau, auf dem ich dann knapp insgesamt eingestiegen bin. Ich habe 300 Aktien in diesem gesamten Tabakportfolio drin, was bei mir so um die 60.000 Euro an Wert hat. Im Moment ist diese Beteiligung in British American Tobacco bei 15.000 Euro, nimmt also 25% des Portfolios ein, was deswegen hervorhebenswert ist, weil es bei einer Gleichgewichtung eben nur 20% wären und insbesondere der Preisanstieg der Aktie in den letzten 12 Monaten dazu geführt hat, dass diese Position eben wirklich sehr positiv dasteht. Denn diese 37%, die in den letzten 12 Monaten realisiert wurden, die sind ein ganz ordentlicher Teil des Gewinns von 52,5%, den ich im Moment habe. Wie siehst du diese Multiples, Jonathan? 12 okay, 10 preiswert, 8 billig.
Also ich würde sagen, BAT hat mindestens ein 15er KGV verdient. Und das kann ich auch mit der Historie begründen, denn bis sie diese sehr teure Reynolds-Übernahme 2017 durchgeführt haben, in den 10 Jahren davor, also von 2007 bis 2017, war das auch die Durchschnittsbewertung von BAT. Danach folgte dann ab 2017 eben eine Phase der sehr niedrigen KGVs, weil die Firma teilweise erschreckend hohe Schulden hatte und für einige Zeit auch unklar war, ob es überhaupt eine Zukunftsperspektive gibt oder jetzt die Volumen immer schneller zurückgehen werden. Und das hat diese, dann hatten wir noch diesen ESG-Trend, also was alles, was nicht ESG war, wurde so abverkauft. Und diese drei Faktoren zusammen haben aus meiner Sicht dazu geführt, dass die Firma lange Zeit viel, viel, viel zu billig war. Und ich glaube aber, dass wenn du als Konsumgüterfirma, wie gesagt, Management sagt jetzt 5-8% EPS-Wachstum, ich vermute in Pfund oder Euro ist es ein bisschen weniger. Warum? Weil das sind viele Schwellenländer dabei und die werden typischerweise ab. Aber dann lass es mal irgendwie 4% Gewinnwachstum sein, ja? Oder 5%, je nachdem. Und so, und dann kann man dafür meiner Meinung nach schon ein 15er KGV zahlen, weil andere Firmen wie eine Coca-Cola oder eine McDonald's, die so in diesem Bereich sich bewegen, die sind, haben sogar eine 2 vorne stehen. Und das ist ja nun wirklich ein Blue Chip, weil er hat über 100 Milliarden Market Cap in Euro, sind in über 100 Ländern tätig, sind ganz viele verschiedene Marken. Und das ist, glaube ich, schon auch nochmal der wichtige Unterschied zum Beispiel zu Altria, wo ich sehr skeptisch bin weiterhin, dass sie eben nicht nur alle Märkte, sondern auch alle Zukunftstechnologien haben und bei diesen Zukunftstechnologien in 2 der 3 Kategorien führend sind. Also bei Vaping haben sie 40% Weltmarktanteil, bei Pouches haben sie auch 40% Weltmarktanteil. Nur bei diesen Heated Tobacco, wo IQOS, also Philip Morris, führend sind, das sind sie abgeschlagen mit knapp 20%. Aber damit sind sie bei 2 der 3 Technologien sehr, sehr stark. Und vor allen Dingen, was jetzt im letzten Jahr eben operativ passiert ist, Tobias, ja, dass sie bei diesen Pouches, was in Amerika perspektivisch der größte Markt wird, nimmt ja auch der Gesundheitsminister, so viel zum Thema Risiken. Und ist es also so, dass sie jetzt 300% Umsatzwachstum übertroffen haben und quasi innerhalb eines Jahres von einem einstelligen Marktanteil hoch auf 24% sind und damit Philip Morris richtig Konkurrenz machen. Aber die kommen da von 70-80% Marktanteil, sind stark runter, BAT ist hoch, ist noch auf der Nummer 2, könnte aber perspektivisch in die Nummer 1 wechseln, weil außerhalb Europa, den USA, also vor allen Dingen in Skandinavien, wo diese Produkte ja ihren Ursprung haben, da hat eben BAT 70% Marktanteil, weil das scheinbar aus Konsumentensicht das bessere Produkt, das bessere Marketing, das bessere was auch immer ist. Und das scheint sich jetzt gerade in den USA zu wiederholen. Und damit kommen wir halt schon in ein operatives Momentum rein. Das war jetzt ausgehend von einer ganz geringen Basis, diese 300% Umsatzwachstum. Aber selbst wenn sich das jetzt auf 200% abschwächt oder auf 100% und so weiter, dann haben sie absolut, was sie an Dollars und zusätzlichem Umsatz mitnehmen, haben sie eine Wachstumsbeschleunigung. Und ich glaube, das ist halt schon sehr, sehr spannend. Und darüber hinaus nochmals die Aussage, dass auch diese Firma so einen defensiven Charakter hat, ja. Das sind Dividendenaristokraten. BAT ist einer, Philip Morris, oder Altria, wenn man die Historie zusammenrechnet, sind auch Dividendenaristokraten. Das Geschäftsmodell läuft in guten und in schlechten Zeiten. Und damit ist es halt aus einer Portfolio-Sicht sehr interessant, so etwas beizumischen.
Gut. Also du gehst mit einem höheren Multiple ran. Du hast eben 15 gesagt als zulässiges Multiple, was dann für den Kurs eben noch entsprechend lustig ist. Das war das OK-Level, wo du sagst, da ist sie OK bewertet bei 15.
Genau, also Philip Morris ist ja schon bei einem 20er. Das hängt am Ende von der Wachstumsrate ab. Die kommen von einer Phase sehr geringer Wachstumsrate, mehr oder weniger eine Stagnation. Wir sehen jetzt Momentum von Halbjahr zu Halbjahr, nimmt das Fahrt auf. Und je nachdem, wo sie da landen, wenn sie am Ende operativ 6-8% Gewinne steigern, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir in ein paar Jahren eine 20 sehen beim KGV. Aber das will ich jetzt heute nicht einpreisen, weil heute steht die Firma da noch nicht. Sondern ich denke, diesen Schnitt, den sie von 2007 bis 2017 hatten, bis es zu dieser Übernahme kam, der war ganz fair, weil die Geschäfte entwickeln sich ähnlich gut wie vor dieser teuren Übernahme. Und deswegen, da ist schon noch Spielraum vorhanden. Und es gibt ja auch immer noch knapp 6% Dividendenrendite. Das sollten wir ja auch nicht vergessen.
So, was mir an der Stelle noch ganz wichtig ist, deswegen ich das in der Tat weiter ein bisschen niedriger einstufe, war eben auch der Blick auf das Thema Wachstum. Da kam es auch zu gewissen Verzögerungen, ganz offensichtlich. Denn es war eben, das kann ich an vorangegangenen Sendungen zum Beispiel aus dem März 25 ablesen, da gab es für das jetzt beendete Jahr 25 eben schon eine etwas höhere Erwartung, dass nämlich 31,5 Milliarden eigentlich so als Umsatz drin sein sollten. Es wurden dann 29,3 Milliarden. Und also auch fürs laufende 26er Jahr ist es so, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn heruntergenommen wurden von den damals geltenden Erwartungshaltungen. Also ich deswegen so ein bisschen vorsichtig agiere und im Moment mich aber mit meiner Position eben trotzdem total wohlfühle, weil unabhängig davon, dass wir bei den Multiples ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, Jonathan und ich, auch in meinen Augen ist es auf keinen Fall so, dass dieser Titel im Moment überbewertet ist. Und ich bin ja selber diese Position in Tabakaktien eingegangen, genau aus der Überlegung heraus, was eben schon kurz zur Sprache kam, dass damals im Jahr 2018, als ich glaube ich damit angefangen habe, oder 2019, dieser Sektor als solcher eben bewertungstechnisch ausgebombt war, die KGVs ins Einstellige gesunken waren, weil in der Tat es aufgrund von ESG-Thematiken schlecht gelitten war, weil es aus Portfolien wirklich verbannt wurde, diese Aktiengattung, aber die eben einfach trotzdem weiterhin Gewinne gemacht haben. Also die Leute rauchen eben trotzdem weiter, auch wenn es in ESG-gesteuerten Portfolios eben nicht so seinen Anteil hat. Und von daher, die Bewertungen sind jetzt wieder auf einem etwas anderen Level. Das kann man auch bei einer British American Tobacco sehen, die dann eben zwischen 2018 und zwischen 2024 auf klar einstelligen KGVs notierte und sich jetzt insbesondere auch durch den Kursanstieg in den letzten 15 Monaten von dieser sehr, sehr niedrigen Bewertung wieder in so einen gewissen Normalbereich mal rein entwickelt hat. Und je nachdem, wie man Multiples dann ansetzt, kommt man da eben auch zu einem anderen Ergebnis. Von meiner Seite aus, das zur BAT. Jonathan, hast du noch was zu ergänzen?
Nur noch einen kleinen Detailhinweis für die Nerd-Zuschauer hier. Im Namen steckt es ja schon British American Tobacco. Also da ist einfach ein sehr großes US-Geschäft mit dabei. Etwa die Hälfte des Gewinns wird in den Vereinigten Staaten erwirtschaftet. Und dass jetzt hier der Umsatz in Euro gerechnet nicht ganz so hoch ausgefallen ist, wie viele gedacht haben noch vor einiger Zeit, liegt dann auch einfach oder hängt an der Abwertung des Dollar. Wenn man das mal in Dollar betrachtet, dann sieht es schon etwas anders aus. Ich mache das immer so, dass ich bei solchen Unternehmen auf das währungsbereinigte Umsatzwachstum blicke. Und da gewinnt BAT eben weiterhin an Fahrt. Also die Wachstumsraten verbessern sich zwar nur langsam, aber sie nehmen an Fahrt auf.
Also der Punkt ist absolut korrekt. In Dollar betrachtet, was wir hier dann sehen, betrug der Umsatz in 2024 32,7 Milliarden, in 2025 34,3 Milliarden, während die von mir bei BAT aus irgendwelchen total wichtigen Gründen, die meiner Meinung nach daran liegen, dass ich eine oder zwei Aktien aus diesem Tabakportfolio eben nicht in der entsprechend heimischen Währung auflisten kann. Und deswegen sagt er nach dem Motto, wir sind ja Euro-Investoren, deswegen betrachten wir es mal aus Euro. Ich hier die Euro-Betrachtung vorziehe, deswegen der Umsatz aufgrund des Euro-Anstiegs, des Dollar-Wertverfalls im Jahr 25 in der Tat, dann den Eindruck erwähnt, dass er sinkt, was auf der Euro-Betrachtungsebene zwar stimmt, aber auf der währungsbetrachtenden Seite eben nicht korrekt ist. Also von daher vollkommen korrekter Hinweis auch, Jonathan. Danke dafür. Und damit sind wir jetzt nach einer Fahrt nach München, nach einem Abendessen bei Jonathan und nach der Zigarette, nach dem Abendessen, die weder Jonathan noch ich noch rauchen, eben thematisch hindurch. Grundsätzlich würde uns schon noch das ein oder andere einfallen, aber wir sind jetzt bei einer Sendungslänge auch angekommen, wo wir sagen, jetzt reicht es erstmal an Input und wir werden uns für ganz bald nochmal verabreden und dann fällt uns sicherlich auch nochmal das ein oder andere weitere Unternehmen ein, was wir zu beleuchten haben, weil Jonathan, eine Sache könnt ihr mir ja schon vorstellen, wenn wir hier schon virtuell von Berlin nach München reisen und in München essen und auch zumindest sehr, sehr virtuell rauchen. Was wir unbedingt mal wieder machen sollten, wenn wir in München sind, ist in einen Flieger zu steigen und dann virtuell nach Japan zu reisen. Und ich glaube, das Thema Japan werden wir dann auch zeitnah nochmal angehen und dann zu einigen Unternehmen Updates bereithalten.
Das machen wir, lieber Tobias. Danke für die Einladung.
Alles klar. Danke dir auch, euch auch für die Aufmerksamkeit. Und ansonsten bleibt's gesund, investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Cabarete. Und wo bist du nochmal?
Und Tarragona in der Nähe von Barcelona.
So nämlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.